Es ist der, wenn ihr das hört, eventuell der 27. Juli 2021, und ihr produziert hier gerade das Penta-Radio. Das ist die monatliche Radiosendung vom Chaos Computer Club Dresden im Radio auf UKW 98,4 und 99,3 bei Coloradio in Dresden oder jederzeit zum Nachhören auf c3d2.de unter dem Menüpunkt Penta-Radio. Mein Name ist Cyril, bei mir im Studio sind außerdem Honky.
Hallo, seid gegrüßt.
Und der Simon.
Hallo.
Und außerdem begrüße ich heute Timeless.
Hallo, ich bin Timeless.
Der ist vielleicht einigen von euch schon bekannt durch den Podcast, den wir vor 2 oder 3 Monaten das erste Mal hier angekündigt hatten, den Schlüsseltechnologie-Podcast, den ich mit Timeless zusammen mache, wo wir IT-Themen ja vielleicht noch ein bisschen mehr von Anfang an erklären, als wir es hier im Penta-Radio auch tun. Hier sind wir durchaus schon ein bisschen auf einer tieferen Ebene, steigen auch in konkrete Themen ein, durchaus hoffentlich verständlich für die Allgemeinheit, aber dort ist es noch mal mehr wirklich von Anfang an erklärt. Das also noch mal verbunden mit der entsprechenden Empfehlung, das ist auch in den Shownotes verlinkt. Wir sind jetzt mittlerweile dort heute am Tag der Aufzeichnung, was der 22. Juli ist, gerade bei der sechsten Folge angekommen, die natürlich Folge 5 ist, weil wir als Informatiker mit 0 anfangen zu zählen. Und das ist eine von mir natürlich komplett eigennützige Hörempfehlung.
Werbung in eigener Sache.
Sehr gut.
Ey, wenn die Werbung länger ist, als das überhaupt der Podcast bisher ist, ey.
Ja, gut. Das wollte ich gleich aus dem Weg schaffen. Und wir kommen jetzt zu den News am Anfang. Und ich hatte am Anfang ja schon anklingen lassen, dass es um Reproduzierbarkeit geht. Denn wir hatten über NixOS schon mal gesprochen vor über einem Jahr mittlerweile, ich glaube in der Februar-2020-Folge, ein Linux-Betriebssystem, was auf einer funktionalen Programmiersprache basiert und dafür gedacht ist, möglichst reproduzierbare Konfigurationen zu erreichen. Und hier ist jetzt die zusätzliche News, dass nicht nur die Konfiguration reproduzierbar ist, sondern auch die tatsächlichen Programme, die dann erzeugt werden, die tatsächlichen Binärdateien, sind jetzt zumindest für die Minimalinstallation 100% reproduzierbar.
Sehr gut. Dann kann da ja nichts mehr schiefgehen.
Ist das was Besonderes?
Das ist in der Tat was Besonderes. Es ist ein Projekt, was über ja schon 5, 6 Jahre oder so lief. Also ich kann mich noch erinnern, ich habe das erste Mal einen Vortrag über Reproducible Builds gesehen, das war noch auf dem Kongress in Hamburg. Also das muss jetzt schon mindestens mal 5 Jahre her sein oder so. Und das Problem ist halt, wenn man ein Programm baut, also so eine Binärdatei, die dann tatsächlich vom Computer ausgeführt werden kann, hat man ja als Eingabe so einen Quelltext, den ein Programmierer in einer Programmiersprache verfasst hat. Und dann geht das in ein Programm rein, den sogenannten Compiler, der dann daraus das tatsächliche Programm erzeugt. Also ich habe meinetwegen meinen Programmcode, wo was drin steht, von wegen, mein Programm liest jetzt irgendwie 2 Zahlen ein und macht dann eine Addition und sowas alles. Und dann geht diese Textdatei mit dieser Beschreibung des Programms durch diesen Compiler durch. Und dann kommt das tatsächliche Programm raus, was da meine Addition macht. Oder wahrscheinlich etwas kompliziertere Sachen am Ende. Und wenn ich jetzt einfach denselben Quelltext nochmal nehme und den nochmal durch den Compiler durchschiebe, dann ist es im Allgemeinen so, dass am Ende nicht ganz dasselbe rauskommt. Eventuell, vielleicht schreibt der Compiler in das Programm einfach nur rein: Übrigens, das Programm wurde gebaut zu folgender Uhrzeit. Und dann ist einfach nur dadurch, dass es eine andere Uhrzeit ist, kommt nicht mehr exakt dasselbe raus. Und das ist eine Eigenschaft, die man eigentlich nicht haben will. Denn wenn tatsächlich jedes Mal dasselbe rauskommt, hat man den positiven Effekt, dass man dadurch nachweisen kann, dass derjenige Rechner, wo der Compiler drauf war, keinen Schindluder getrieben hat. Es könnte ja eventuell sein, dass dieser Rechner kompromittiert ist. Vielleicht ist dort ein Geheimdienst eingebrochen oder was auch immer. Oder einfach nur irgendwelche Kriminellen. Und die haben den Compiler so manipuliert, dass er jetzt irgendwelche Hintertüren einfügt in alle Programme, die kompiliert werden. Und das kann ich dann, wenn das Programm reproduzierbar gebaut wird, dadurch ausschließen oder zumindest die Wahrscheinlichkeit dafür verringern, dass ich einfach 1000 anderen Leuten sage, baut das nochmal und guck mal, ob genau dasselbe rauskommt. Deswegen ist Reproduzierbarkeit eine durchaus wünschenswerte Eigenschaft bei gerade sicherheitsrelevanten Programmen. Und eigentlich ist heutzutage auch so gut wie alles, was wir ausführen, sicherheitsrelevant.
Und wenn ich mich recht erinnere, hatten da vor einer Weile sogar noch die Menschen von Tor Schwierigkeiten, sowas wie reproduzierbare Builds hinzukriegen. Und das ist auf alle Fälle schon ein großer Fortschritt, wenn man das jetzt mit einem ganzen Betriebssystem schafft.
Ja, es ist wie gesagt noch nicht das ganze Betriebssystem, aber zumindest schon mal die Minimalinstallation. Also man kann jetzt dort ein Image kriegen, ein Minimal-ISO, was zumindest ein vollständiges laufendes Linux-System ist, wenn auch nur auf der Kommandozeile und nicht mit allen Programmen, die man eventuell noch extra braucht. Aber das zumindest ist schon mal 100% reproduzierbar und das heißt, ab jetzt kann es hoffentlich nur besser werden. Es gibt auch mittlerweile genug Distributionen, die sich darum kümmern. Es gibt auch entsprechende Projekte bei Debian, bei Arch Linux, bei den Leuten von F-Droid, von einem freien Android-Paketstore. Da gibt es verschiedene Leute, die da alle in dieselbe Richtung arbeiten und sodass es hoffentlich zumindest nur besser werden sollte und nicht wieder neue Probleme irgendwo reingebaut werden in der Zukunft.
Und ist das was Besonderes? Also zum Beispiel Firefox, ist der reproduzierbar oder ist es Debian schon oder arbeiten die noch dran? Warum ist jetzt NixOS quasi explizit genannt?
Ja, ich glaube, es ist schon so, dass das das erste ist, das erste Betriebssystem, was reproduzierbar ist.
Es ist auf jeden Fall ein Meilenstein für die NixOS-Leute selber. Ich weiß nicht, ob bei Debian auch schon man eine Minimalinstallation zusammenbekommt aus rein reproduzierbaren Paketen. Firefox, glaube ich, ist sicherlich noch nicht reproduzierbar, einfach auch deswegen, weil es von einer derart schieren Menge von Abhängigkeiten abhängt. Und auch eine derart riesige Codebasis hat und auch eine, ich glaube, teilweise auch sehr eigene Kompilierinfrastruktur, wo sehr viele verschiedene Compiler mit zusammenarbeiten und dann dadurch halt sehr viele Stellen eventuell sind, wo Probleme auftreten können. Also ich denke, wenn man irgendwie reproduzierbare Programme so hat, dann wird Firefox wahrscheinlich eher eins der letzten sein als eines der ersten.
Okay. Dann kommen wir wieder kurz zu einem unserer Lieblingsthemen. Nämlich wir streifen wieder das Krypto-Thema, ohne es zu behandeln. Irgendwann machen wir das bestimmt noch. Wir versprechen euch das. Aber heute haben sich wieder irgendwelche Krypto-Miner in Programme geschlichen und diesmal verstecken die sich nicht auf Webseiten und wollen, dass ihr die in eurem Browser ausführt, sondern offensichtlich haben die versucht, sich im PIP-Paketmanager für Python-Pakete zu verstecken und zwar dort Pakete nachzubauen, wie zum Beispiel matplotlib, mit dem man so Grafiken machen kann. Und da gab es dann plötzlich ein mplotlib, so dass man das aus Versehen vielleicht installieren könnte und das hat dann irgendwie einen Miner laufen lassen. Ich habe jetzt nicht ausprobiert, ob das dann gleichzeitig noch Bilder machen konnte, weil sonst sollte es ja relativ schnell auffallen, dass das Paket keine Bilder macht, aber ja. Also seid vorsichtig, auch wenn ihr PIP-Pakete installiert, dass ihr das so schreibt, wie das, was ihr wirklich haben wollt.
Ja, und selbst wenn er die richtig schreibt, kann das durchaus sein, dass trotzdem jemand das unterschiebt. Wir hatten das auch mal in einer Docker-Image-Geschichte, wo jemand ganz langsam in einem sehr bekannten und sehr beliebten Docker-Image angefangen hat, Krypto zu meinen. Und selbst dieses langsame Meinen, was halt so an sich nicht aufgefallen ist, hat halt dazu geführt, dass es auf tausenden Rechnern für diese Person Kryptowährung erzeugt hat.
Ach, deswegen hatte ich auf Arbeit CPU-Limit-Alarme bekommen. Das erklärt einige.
Das kann sein. Das, wie gesagt, gibt es halt wirklich.
Ja, das nennt sich dann Supply Chain Attack. Also der Angriff ist nicht auf die tatsächliche Applikation, dass dort irgendwie Schadcode eingeschleust wird, sondern auf die ganzen quasi Zulieferer in dem Fall. Ne? Deswegen halt der Begriff Supply Chain. Anstatt zum Beispiel, die Analogie wäre halt, anstatt irgendwie, wenn ich jetzt BMW-Autos sabotieren wollen würde, aber wie bei BMW ist vielleicht die Sicherheit zu gut, dann kann ich mal gucken, ob ich vielleicht irgendwie bei einem der Zulieferer reinkomme und dort irgendwie die Produktion sabotieren kann, sodass dann dort fehlerhafte Teile geschickt werden. Und das ist ja hier dieselbe Idee. Die Bibliotheken alleine werden ja nicht verwendet, werden ja nicht ausgeführt direkt, aber sie sind dann halt in anderen Programmen drin und können dann halt dadurch dann ihre Wirkung entfalten, sobald dann diese Programme gestartet werden. Und das ist eigentlich auch ein guter Rückbezug zu unserer ersten News gewesen, denn das ist eine Sache, zumindest diese generelle Kategorie von Supply Chain Attacks ist halt etwas, was diese reproduzierbaren Builds verhindern sollen. Es hilft jetzt natürlich in dem konkreten Fall nicht, weil das halt hier darauf basiert, dass jemand wirklich explizit das falsche Paket einbindet. Und das würden natürlich dann alle, die es reproduzieren, genauso reproduzieren, dass dann dort wieder das Schadpaket eingebunden wird. Aber wenn halt der Angriff ist sowas wie, was Honky gerade sagte, dass ein bekanntes Paket genommen wird und dann wird dann da werden dann da den Leuten, die es als nächstes kompilieren, irgendwelche Dinge untergeschoben. Das könnte man eventuell je nach Situation durch solche Reproduzierungen dann erkennen.
Vorausgesetzt natürlich, es schaut sich auch jemand an, was in dem Quellcode drin steht, ne? Also das ist natürlich Voraussetzung. Sonst könnte man ja da alles reinschreiben, das wäre reproduzierbar, baubar, aber deswegen ist es halt noch lange nicht sauber.
Ja, es ist immer eine Frage davon, dass man möglichst viele Abwehrmechanismen übereinander legt, damit dann hoffentlich diese verschiedenen Maßnahmen dann davon zumindest eine greift am Ende. Das war ja dieses Schweizer Käsemodell, was auch im Zusammenhang mit Corona beschrieben wurde, dass es keine einzelne Maßnahme gibt, die alles abgreift, aber wenn man quasi sowohl geimpft ist, als auch getestet, als auch eine Maske trägt und so weiter und dann eventuell auch noch Social Distancing macht, irgendeine Maßnahme wird dann am Ende diejenige sein, die dann die Ansteckung tatsächlich verhindert oder vielleicht halt auch alle in ihrer Gesamtheit, sodass dann dieser Stapel von Maßnahmen sicherer ist als eine einzelne Maßnahme. So, wir hatten jetzt sehr viele reproduzierbare Dinge. Ebenfalls reproduzierbar ist, dass aus der Politik irgendwelche schwachsinnigen Ideen kommen, wie mit IT umzugehen ist. Und die Nachricht hier ist, dass mal wieder die Länder fordern, Zwangsfilter in allen Betriebssystemen zu installieren. Das ist, glaube ich, auch so ein Thema, das kommt so alle 5 bis 10 Jahre wieder auf. Jedes Mal, wenn dieser Jugendmedienschutzstaatsvertrag wieder angefasst wird, der JMStV, ich weiß gar nicht, wann die letzte Novelle war. Das kann, ja, wird so vor 5 Jahren, vielleicht auch schon vor 10 Jahren gewesen sein. Gefühlt 5 Jahre, aber ich weiß auch, ich bin mittlerweile hinreichend alt, dass sich auch Dinge, die vor 10 Jahren sind, anfühlen wie vor 5 Jahren. Hier geht es darum, dass Anbieter von Betriebssystemen für PCs, Laptops und Handys dazu verpflichtet werden sollen, Jugendschutzfilter vorzuinstallieren und per Voreinstellung alle Webseiten zu blockieren, die nicht für unter 18-Jährige geeignet sind. Und da gab es dann weitlaufende Kritik davon, von den IT-Branchenverbänden, von der Spitzenorganisation der Filmwirtschaft, interessanterweise von den Selbstregulierungsinstanzen, von Herstellern von Jugendschutzprogrammen, also einmal im Prinzip von allen Seiten. Kritisiert wurde hauptsächlich, dass ja diese ganzen Jugendschutzmarkierungen, die dann da implizit gefordert werden, ja in den meisten Teilen überhaupt nicht vorliegen. Wie soll man das denn auch erwarten, dass irgendwelche amerikanischen Webseiten jetzt plötzlich nach einem deutschen System anfangen, Alterskennzeichnungen zu machen? Und das würde im Prinzip bedeuten, dass dann Jugendliche eigentlich eingesperrt sind in einem sehr winzig kleinen Teil des deutschen Internets, wo halt die Anbieter tatsächlich daran interessiert sind, solche Markierungen zu setzen. Also im Zweifelsfall irgendwie beim Kinderkanal und vielleicht noch bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, und das war es dann schon fast.
Ja, oder sie sind dann auch in anderen Einheiten eingesperrt. Also zuletzt hatte ich zum Beispiel irgendwie wieder einen Film und der war, glaube ich, in hier ab 12 und in Amerika ab 17 oder so.
Ja gut, dass wir unterschiedliche Jugendschutzregime haben in den verschiedenen Ländern, das ist ja die nächste Sache. Das ist natürlich dann auch wieder die Kritik, wenn die Amerikaner dann irgendwelche Labels ranmachen, das hat dann zweifelsfrei mit den deutschen Klassifikationen nicht sehr viel zu tun, selbst wenn das technisch gesehen von denselben Programmen lesbar wäre. Wobei es wahrscheinlich eher noch eher andersrum ein Problem wäre. Die Amerikaner sind, also gut, ist halt nur die Frage, wie man ein Problem sieht. Ne? Die Amerikaner haben, was bestimmte Sachen angeht, eine prüdere Einstellung als wir. Vielleicht sehen wir andere Dinge ein bisschen enger, wie so Nazi-Symbolik, was ja in Amerika nicht so das Problem ist, was dort eher unter Meinungsfreiheit fällt und bei uns ein bisschen stärker reguliert ist. Das ist auf jeden Fall ein großes Problem an der Stelle.
Ja, genau. Aber wie gesagt, viele, viele Sachen sind halt einfach nicht klassifiziert und daher führt das dann zu, naja, sind dann halt weg.
Man kann auch die grundsätzliche Kritik aufmachen, dass es, inwiefern das halt sinnvoll ist, den Jugendlichen dann einfach alle Inhalte vorzuenthalten, die halt nicht gelabelt sind, inwiefern das irgendwie sinnvoll ist, um einen kritischen Umgang mit Medien einzuüben. Aber das ist ja nochmal ein anderes Thema. Das ist ein generelles Problem mit Jugendschutzprogrammen. Das ist dann nochmal auf einem anderen Blatt. Aber zumindest, wenn das Jugendschutzprogramm was Freiwilliges ist, was halt die Eltern sich entscheiden können zu installieren oder halt auch nicht, dann hat es halt einen anderen Charakter als etwas, was per Gesetz vorinstalliert und vorkonfiguriert sein muss.
Es ist halt wie immer der Versuch, ein gesellschaftliches Problem mit einer technischen Lösung zu bewerfen. Und das ist halt, naja, stellt sich die Frage, wie wirkungsvoll das eigentlich sein kann.
So, von staatlich mandantierten Filterprogrammen kommen wir jetzt zum nächsten großen Update. Ich denke, ihr wart auch alle habt alle schon sehnsüchtig gewartet, habt wahrscheinlich den Wecker extra gestellt, um nachts aufzustehen und den Livestream zu verfolgen. Endlich ist Windows 11 angekündigt.
Yeah.
Windows 11 Release Party im HQ, habe ich gehört.
Ja, Ja, ist in Vorbereitung.
Deinstallationsparty.
Habe ich die verpasst? Vorbereitung.
Eieiei. Und ja, es gibt natürlich mal wieder einen neuen Topf Farbe für die Oberfläche. Ich bin jetzt tatsächlich gerade so ein bisschen, es ist tatsächlich so ein bisschen tragisch, dass Mol nicht da ist. Ich würde gerne Mols Meinung zu der Windows-Sache noch mitkommen. Aber Mol kommt leider heute erst ein bisschen später. Eventuell, wenn er dann später noch da ist, werde ich mit ihm noch mal ein Stückchen dazu aufnehmen, um noch seine Meinung einzufangen und das dann hier noch reinschneiden. Das werdet ihr dann eventuell dann hören, je nachdem, wie dann die Fassung am Ende zustande kommt. Was man sagen kann, so aus Sicht, was der CCC daran zu kritisieren hat, ist, es gibt offenbar einen Wiedergänger von dieser alten Browser-Antitrust-Geschichte. Also die Älteren unter uns werden sich eventuell erinnern, in den frühen 2000ern oder beziehungsweise Ende 90er, Anfang 2000er war halt beim Windows der Internet Explorer dabei, wie es ja heute auch noch der Fall ist. Gut, heute heißt es Edge, aber da hatte dann halt Windows sich entschieden oder Microsoft sich entschieden, bei Windows den Internet Explorer beizulegen und den dort voreinzustellen und so weiter. Und das wurde dann nach länglichen Prozessen als ein Verstoß gegen das Kartellrecht angesehen. Denn das Kartellrecht sagt, es ist okay, wenn man halt ein Monopol in einer bestimmten Sache hat, in dem Fall im Betriebssystem, weil das hat sich Microsoft for better or worse tatsächlich erarbeitet. Man kann über die Methoden natürlich diskutieren, aber aus kartellrechtlicher Sicht ist das prinzipiell erstmal okay, wenn halt jemand tatsächlich eine Monopolstellung erlangt, weil das Produkt sich auf dem Markt besser durchsetzt als andere Produkte. Und was aber problematisch ist aus kartellrechtlicher Sicht, ist, wenn man dieses Monopol in einer Sache nutzt, um dann ein Monopol in anderen Sachen zu erlangen und dann quasi den Wettbewerb zu umgehen. Und das war hier halt der Fall, dadurch, dass dieser Internet Explorer von Microsoft halt einfach mit dem Betriebssystem mitgeliefert wurde, was schon quasi auf allen Maschinen installiert war. Und dadurch gab es dann keinen wirklichen Markt mehr unter Browserherstellern, weil halt dieser Internet Explorer da war und wurde halt einfach verwendet und war Standard. Und im Zweifelsfall wussten die Leute dann gar nicht mehr, dass es noch andere Browser geben konnte. Ist dann so ein bisschen aufgebrochen, als sich dann in den frühen 2000ern dann angefangen hat, der Firefox durchzusetzen. Zumindest dann so lange, bis Chrome kam. Und jetzt in Windows 11 haben wir offenbar einen Wiedergänger dieser ganzen Sache, denn Microsoft will jetzt auch Microsoft Teams ausliefern zusammen mit Windows 11. Sowohl für die Versionen für kommerzielle Nutzer als auch für Privatanwender. Microsoft Teams, wer es nicht kennt, ich habe das zweifelhafte Glück, das auf Arbeit einzusetzen. Weil die Firma das verwendet, ist im Prinzip ein Chatprogramm und auch ein Videochatprogramm, was Microsoft anbietet als Teil ihrer Office Suite, wer es kennt, als direkten Konkurrenten zu Slack oder zu entsprechenden freien Alternativen wie Mattermost oder Rocket Chat. Da hat man sich dann entschieden, dass man dieses Programm ja sehr schnell verbreiten könnte, indem man es einfach mit in die Office Suite integriert. Also wenn zum Beispiel ein Firmenkunde schon Office im Einsatz hat, was die meisten Firmen ja tatsächlich haben, zumindest wenn sie halt irgendwie diese ganze Windows-Palette einmal angekauft haben, dann gab es dann halt einfach nur ein Update und plötzlich haben alle auch Teams mit auf dem PC gehabt und ach, guck mal hier, das könnt ihr deutlich verwenden, dann müsst ihr doch gar nicht erst zu Slack gehen und so weiter. Da wurde halt wieder genau dasselbe die Strategie gemacht, die damals um den Browsern gemacht wurde, dass es einfach mit in dem Fall der Office Suite gebündelt wird und jetzt wird es auch gleich mit Windows gebündelt, sodass auch die Endanwender erreicht werden, die vielleicht keine Office Suite auf dem Rechner haben, weil man das vielleicht heutzutage über Internetanwendungen macht oder wenn man vielleicht ein LibreOffice auf der Platte hat oder OpenOffice.
Und kann man das deaktivieren? Wissen wir da schon was? Also sind die Datenschutzeinstellungen? Ich meine, es gibt ja solche Long-Term-Support-Versionen zum Beispiel, die halt speziell für Firmen sind oder speziell für Geräte, wo so bestimmte Datenschutzeinstellungen einfach gesetzt sind. Beziehungsweise über Domain-Controller kann man da bestimmte Sachen so setzen, dass das alles rausgeht. Ist das für wahrscheinlich wird das für Windows 11 auch sein, oder? Das heißt,
für Firmenkunden wird da wahrscheinlich ein bisschen mehr Kontrolle drüber sein. Die interessante Frage, denke ich eigentlich eher, ist, wie es bei den Endanwendern aussehen wird.
Und das heißt, die Alternative ist, weiter Windows 10 benutzen, wenn es sein muss, und ansonsten wechseln zu einem freien Betriebssystem. Oder gibt es sowas wie ein freies Windows schon?
Für den Wechsel auf ein freies Betriebssystem muss man nicht auf Windows 11 warten. Das ist immer eine gute Idee. Ja, ansonsten, ich meine, in dem Sinne ist eigentlich Windows 11 nur mehr vom selben. Ich meine, schon bei Windows 10 hat man viele Dinge gehabt, die man kritisieren kann, dass da plötzlich Werbung angezeigt wird Lockscreen, dass auch zum Beispiel die gleiche Sache gemacht wird, um OneDrive zu bewerben, also der Cloud-Speicher von Microsoft, dass dann, wenn man einfach nur einen Explorer auf hat in Windows 10, dann plötzlich irgendwelche Werbungen kommen für, sie müssen jetzt ihren OneDrive-Account aktivieren oder sowas, oder sie haben jetzt ihren Gratis-Monat, was dann teilweise dazu führt, dass dann die technikversierten Nutzer angerufen werden von ihren Eltern und Großeltern, die dann wieder nicht verstehen, was da vor sich geht oder die da vielleicht gerade ein Abo abgeschlossen haben oder sowas. Naja, es ist in dem Sinne mehr vom selben. Bei was Microsoft Teams konkret angeht, ist, denke ich, ja auch als These, dass es so eine Fortführung von einem Phänomen namens Wintel, wer das vielleicht noch kennt, auch so aus den 90ern, 2000er Jahren, dass die neuen Windows-Versionen immer mehr Ressourcen gebraucht haben und deswegen die Leute dann neue PCs kaufen mussten. Und Microsoft Teams als so eine Elektron-App ist auch notorisch für den hohen Speicherverbrauch und Ressourcenverbrauch. Also ich habe auf Arbeit so ein Notebook mit so einem Serverprozessor und x wie vielen Gigabyte RAM und einer separaten Grafikkarte. Und das Teams schafft fast nicht zu ruckeln.
Wow.
Ja, das ist so das ist so der Eindruck, den ich so von Teams habe. Und deswegen vermute ich mal, das ist wieder ein Grund dafür, dass dort dann dementsprechend das Argument ist, jetzt das neue Windows, da braucht man auch einen neuen PC dafür, damit das auch ordentlich funktioniert.
Aber gut, es sieht jetzt aus wie macOS. Also es, vom ganzen Style und Design her erinnert es mich jetzt sehr an macOS. Und es gibt Snap-Layouts. Das ist doch toll.
Was sind Snap-Layouts?
Naja, da kann man so Kacheln, also wenn man seine Fenster zu Kacheln formen will, da gibt es Presets dafür, so dass man zum Beispiel eine Vierteilung des Bildschirms haben kann durch Viertel oder eine Zweiteilung links und rechts oder eine Dreiteilung mit einer großen Kachel in der linken Seite und zwei kleinen auf der rechten Seite und so weiter. Da gibt es Presets für.
Okay, das konnte Windows quasi noch nicht oder was, weil das macht mein Ubuntu schon seit Ewigkeiten.
Ich glaube, es gibt jetzt diese Presets, diese voreingestellten Layouts.
Es gab halt schon diese Sache, man konnte halt ein Fenster an die rechte oder linke Seite ziehen und dann hat es halt die entsprechende Bildschirmhälfte eingenommen. Und dann hat es einem noch die Option gegeben, auf der anderen Hälfte was hinzuplatzieren, aber dieses, dass man dann auch eine Hälfte kleiner machen kann als die andere, wie das hier in einem dieser Layouts vorgeschlagen wird, oder dass man drei Fenster nebeneinander hat oder vier oder sowas. Also da scheinen sie ein bisschen das erweitert zu haben. Es erinnert mich eigentlich, auch wie es so präsentiert wird, eher so ein bisschen sogar an iOS als an macOS. Weil in der iOS ist das halt auch so, wenn man auf dem Tablet ist, dass man dann halt auch so normalerweise ja eine ganze App im Fullscreen hat und dann kann man halt die nächste App irgendwie an die Seite ziehen und dann ist die dann so als kleiner schmaler Streifen da, läuft dann nebenher und das ist dann was man an Multitasking bekommt unter solchen Betriebssystemen. Natürlich hier noch so ein bisschen ja ausgefeilter, wahrscheinlich einfach deswegen, weil der durchschnittliche PC-Bildschirm doch noch größer ist als der durchschnittliche Tablet-Bildschirm.
Ja, meine Frage war noch, ob Sie schon angekündigt haben, wann Windows 10 dann enden wird, also wann quasi keine Sicherheitsupdates mehr für das alte Windows 10 kommen werden. Und für Windows 10 Home and Pro scheint das wohl der 14. Oktober 2025 zu sein. Zumindest ist laut der Quelle, die ich dann in die Shownotes reinpacken werde. Das heißt, bis 2025 habt ihr Zeit, dann den Computer weiter zu nutzen und trotzdem noch halbwegs die Sicherheitsupdates zu bekommen. Oder ihr wechselt vorher, was wahrscheinlich besser ist, noch auf ein Betriebssystem, das regelmäßig geupdatet wird und das auch weiter auf eurer alten Hardware läuft, weil ja auch ein bisschen was an Hardware-Support rausgeflogen ist, sodass man auch nicht mehr jeden alten Computer mit Windows 11 bestücken können wird.
Da habe ich ja auch einen Artikel hier verlinkt, Windows 11 will create heaps of needless trash. Allerdings, ich habe da auch konfliktierende Dinge gehört. Ich habe da jetzt nicht den allerletzten Stand, das werden wir im Zweifelsfall dann sehen, sobald tatsächlich dann Windows 11 rauskommt. Weil es wurde halt gesagt, dass Windows 11 ab sofort tatsächlich so ein Trusted Platform Module braucht, also so ein TPM-Chip, was vor 10 Jahren mal ein Riesenthema war, ob jetzt PCs zugenagelt werden, sodass nur noch Windows drauf laufen kann, weil nur Windows die entsprechenden Zertifikate hat, um mit diesen Chips zu arbeiten. Das hat sich dann nicht ganz so ergeben. Also es gibt wohl ein paar Geräte, wo dieses Secure Boot starr an ist, aber es gibt, glaube ich, irgendwie auch Mechanismen, wie man dann seinen Linux-Kernel signieren kann, dass der dann trotzdem laufen kann. Und in den allermeisten Geräten, zumindest soweit mir das bekannt ist, auf jeden Fall bei allen Geräten, die ich persönlich habe, kann man dieses Secure Boot abschalten, sodass das an der Stelle noch kein Problem ist. Aber dieses TPM ist jetzt wohl verpflichtend. Und dann ist natürlich der große Aufschrei durchgegangen, weil relativ viele Computer einfach noch gar keinen TPM-Chip haben. Zum Beispiel gerade so Desktop-PCs, die man sich selber zusammenbaut aus einzelnen Komponenten. Allerdings ist halt dann der Gegenbericht dazu, den ich gelesen hatte, dass es wohl bei vielen Mainboards eine Möglichkeit gibt, ein Software-TPM zu machen, also dass halt quasi man da per Firmware einen TPM-Emulation oder sowas einbauen kann. Und das wäre dann gut genug. Und ich habe da jetzt noch keine finale Antwort dazu. Also alles, was ich sagen kann, ist, es ist wohl, ja, es ist offenbar noch so ein bisschen unklar. Wir werden sehen.
Wir brauchen endlich freie Hardware mit freier Firmware und Betriebssystemen, die das ordentlich abkönnen. Also sowas wie Coreboot oder wie hießen die Dinger? Novena, Noventis. Es gab doch diese Open Hardware auch, die bei uns im HQ liegt, falls da mal jemand spielen möchte.
Da müssen wir eventuell mal eine Sendung dazu machen. Und ich bin jetzt hier aus der Zukunft, habe den Mol gegriffen, weil ich möchte natürlich auf keinen Fall verpassen, deine Meinung zu Windows 11 zu hören.
Ja, meine Meinung zu Windows 11. Oh Gott, genau. Also die Farbe war erstmal so in erster Hinsicht, dachte ich erstmal, bauen jetzt echt Windows Apple nach. Also Windows Apple, klingt gut, also Apple nach. Ich hatte mir das dann überlegt, wie ich Windows benutze. Das passt natürlich überhaupt nie an, weil ich noch so ein alter Vertreter von diesem Kachelstartmenü bin. Und das haben die ja schon bei Windows 10 relativ zurückgebaut. Also so dieses Vollbild-Startmenü. Und das scheint es jetzt irgendwie komplett nicht mehr zu geben, soweit ich das verstehe. Sondern es gibt halt NetDock. Woher kennen wir das wohl? Genau. Und die ist dann wieder noch interaktiver als jetzt. Also das wird dann wahrscheinlich noch interessanter, das irgendwie den Kunden beizubringen. Ja, mich interessieren dann auch mal in Zukunft nochmal die Features zu, was so dieses ganze Enterprise-Zeug bedeutet. Also inwiefern kann ich dann mit Gruppenrichtlinien da noch irgendwas beeinflussen. Soweit habe ich mir es aber noch nie angeguckt. Also ich hatte meine Preview hier hochgefahren, bin da aber auch nie weitergekommen, als das bloß mal anzuschalten und da mal drin rumzuklicken. Genau.
Also zumindest booten tut's noch, das wissen wir schon mal.
Ja, ja, also zumindest in einer virtuellen Maschine hat's gebootet. Und dieses TPM2 hat mich ein bisschen in dem, was ich gelesen habe, doch ganz schön macht mir Sorgen, weil das ist halt doch schon so neu, dieses TPM2, dass es doch eine ganze Menge Computer nicht mehr mitnimmt. Gerade bei Windows war der echte Feature, dass ich Computer, auch nur 10, 15 Jahre alte Computer, da konnte ich noch Windows 10 installieren. Mit alten TPMs oder auch gar nicht ohne TPM, es ging halt. Und das geht halt jetzt nicht mehr bei Windows 11, was ich ein bisschen problematisch finde. Gerade in, ich will nochmal auf unsere Sendung von Right to Repair darauf hinweisen, genau aus dem März, wo wir halt auch so sagen, wir wollen halt Technologie länger nutzen und wenn man jetzt alle Rechner, die älter als 5 Jahre hin mit dem neuen Betriebssystem rausschmeißt, dann finde ich das problematisch. Also das ist was mir ein bisschen aufstößt, aber gut, da werden wir sehen, ist ja alles noch Preview und alles noch nie ganz klar. Mich würde es wundern, wenn Microsoft sich diese Wurzeln verbaut und das kann auch gut sein, dass das aus der Preview rausfliegt wieder.
Es würde mich nicht überraschen, wenn es am Ende zurückgefahren wird, damit sie jetzt quasi ihre Welle von Windows 11 kompatible Hardware verkaufen können, sich darüber ein bisschen Konjunkturprogramm machen können, so eine Abwrackprämie quasi. Und dann sich dann doch rausstellt, ach nee, das war ja doch nicht so schlimm, wie es alles gesagt wurde.
Na gut, das ist natürlich jetzt ein Punkt, der sehr weit in die Verschwörungstheorien geht, weil Microsoft ja wenig mit dem PC-Markt zu tun hat. Die machen ja eher Software, klar, die machen auch ein bisschen Hardware, aber das ist sowas von vernachlässigbar auf dem gesamten Markt. Insofern würde ich da solche Spekulationen, ja, die würde ich mich nicht dran beteiligen, weil an sowas haben dann eher die PC-Hersteller, die großen, was weiß ich, Dell oder HP, die würden da mitspielen, aber ich glaube nie, dass die da mit Microsoft zusammenarbeiten in der Form. Ich denke, Microsoft probiert dort halt, wie weit können sie gehen und ich denke aber auch gerade im Business-Bereich wird man halt doch das Problem haben, dass da zwar auch wenn gewollt die TPMs, weil dort ist es gerade sinnvoll, aber dass man ja dort auch eine ganze Menge Firmen hat, die dann doch sagen, wir tun das Zeug länger einsetzen, weil es hat ja was mit abgeschriebener Hardware, ist einfach mal reines Geld, wenn ich mir keine neue kaufen muss, in Anführungsstrichen. Und wenn die sich die als Kunden verlieren und ich meine mittlerweile, auch wenn es manchmal noch wehtut, es gibt dann doch Linux-Alternativen oder es gibt dann doch andere Alternativen, zu denen man dann kann. Und ich weiß nicht, ob sich Microsoft den Markt verspielen will.
Ja, es wird sicherlich die ein oder andere Linux-Installationsparty geben auf Geräten, die dann von Windows 11 nicht mehr unterstützt werden.
Genau. Ich finde ja auch den Gag noch, dass man, wenn man da noch eine 3-Punkt davor setzt, ich weiß nicht, wer sich noch erinnern kann, es gab mal ein Windows, das hieß 3.11. Genau. So vor 20 Jahren war das. Ich fand diesen also damals bei Windows 9 haben sie es nie gemacht und jetzt machen sie an Windows 11. Das finde ich halt ein bisschen strange, dass es da keine Probleme gibt, weil damals gab es ja dieses Problem, ja, wir machen Windows 9 nie, weil es gibt ja Windows 95 und Windows 98, das ist überall hart kodiert im Kernel und im Code. Und jetzt machen sie auf einmal Windows 11, wo dann die 11 sozusagen in dem Windows 3.11, das hieß damals Windows 3.11 für Workstations oder Workgroups, dass es so weit geht, oder vielleicht ist ja so viel alter Code gar nicht mehr da drin irgendwo im Windows. Wer weiß.
Naja gut, Windows 3.11 war ja noch die DOS-basierte Linie. Da glaube ich nicht, dass da irgendwelcher Code noch vorhanden ist davon.
Na, ich weiß nicht, so der Taschenrechner, nee, den haben sie auch überarbeitet. Genau. Keine Ahnung.
Also auf jeden Fall haben wir einen Kandidaten für den Sendungstitel Windows 11 for Workgroups.
Das hatte mich bei Windows 11, wie gesagt, beim Nachdenken auch nochmal, da habe ich auch noch so ein bisschen in mich reingelacht und gesagt, genau, da gibt's vielleicht demnächst die neuesten Mods Windows 11 mit Windows 3.11 Oberfläche oder sowas, wer weiß, genau.
Lassen wir Windows 11 hinter uns. Was wir aber über Windows auf jeden Fall sagen können, egal welche von diesen Versionen sonst ist, sei es nun 7 oder 8 oder 10 oder 11, die haben alle Datenspuren und das haben wir auch. Das ist ein totaler Glücksgriff, dass ich jetzt hier mit dir noch nachaufzeichne, denn zwischendurch ist der CFP für unsere jährliche Konferenz die Datenspuren online gegangen.
Richtig, ja. Ich würde sagen, für Leute, die es, also für die Zuhörer, die jetzt nie wissen, was ein CFP ist, das heißt Call for Participations. Das bedeutet, wir rufen auf, dass ihr eure Vorträge bei uns einreicht.
Oder Workshops oder was auch immer.
Ideen, Kunstprojekte. Ich würde auch gerne Kunstprojekte sehen. Genau, ich wünsche mir auch viele weibliche Teilnehmer, also auch als weiblicher Teilnehmer, bitte, und du divers, bitte, Vorträge einreichen, genau. Diesmal haben wir das Motto Lockdown Light.
Lockdown nicht mit CK, sondern mit G, wie das genau. Log-File, in dem Daten mitgelockt werden während dem laufenden Betrieb eines Computersystems.
Da geht es halt eher so ein bisschen um die Logbücher und wir als CCC vertreten ja auch immer so die Idee, nicht gelockt ist besser gelockt. Ich persönlich wiederum als ITler und als Nerd und als Administrator, brauche aber Logs, weil das mein Leben einfach mal extrem leichter macht. Das ist immer ganz schwierig, wenn man irgendein Problem hat und das rauskriegen will und dann keine Logs hat, ohne Logs. Also mit Logs löse ich ein Problem 10-mal so schnell. Und deswegen wollen wir gerne, dass ihr mit diesem Thema im Kopf bei uns, bei euch eure Themen einreicht. Alles, was so ringsherum um Datenerfassung geht, um wie kann man da vielleicht, also wo findet man den Mittelweg zwischen was sind gute Daten, schlechte Daten oder Datenerhebung und so weiter, weggekommene Daten. Also wer Ideen dazu hat, könnt ihr bei uns einreichen. Aber auch gerne, wenn ihr andere Ideen habt und andere coole Themen, wir sind gerne offen dafür. Auf datenspuren.de findet ihr den Link. Habe ich euch schön rot gemacht. Könnt ihr euren Talk einreichen. Klickt da drauf. Dieses Mal auch erstmalig haben wir einen Pre-Talks gemacht. Da muss ich nochmal gucken, dass ich da auch irgendwie mal Admin werde. Ich war zwar beim Aufsetzen dabei, aber irgendwie ist das dann doch nie gekommen.
Es genau. Auf jeden Fall jetzt entspricht der aktuellen Internet-Anwendungsästhetik.
Und wir freuen uns dann, euch am 18. und 19. September bei uns zu auf den Datenspuren in Dresden, wahrscheinlich als Live-Veranstaltung, also wirklich von Eye to Eye, zu begrüßen. Diesmal wieder zusammen mit den Libertären Tagen, die machen auch was. Ich kann auch schon sagen, es wird einen sehr coolen Party-Gig geben. Also es ist es hat schon so halb eine sehr bekannte Band zugesagt. Allerdings also
im Chaos-Umfeld sehr bekannte Band. Ne? Es ist jetzt nicht die Ärzte oder so, aber doch schon ein bekannter Name.
Wer aber er könnte auch kommen, wenn ihr die Ärzte erwartet. Ist kein Problem, könnt ihr trotzdem kommen. Wir freuen uns, wenn ihr kommt. Für eine Mate, die kriegt ihr trotzdem, genau. Die Ärzte kommen natürlich nicht. Aber wie gesagt, wir sagen dann, wenn wir 100% wissen, wer es ist, auf jeden Fall schon dafür lohnt es sich, vorbeizukommen.
Ja, ich denke mal, zum nächsten Pentaradium August werden wir dann auch schon ein bisschen was sagen können, wie es dann aussehen wird. Das ist ja dann auch die Folge, bevor dann tatsächlich die Datenspuren steigen. Es geht ja doch mit großen Schritten drauf zu, auf Mitte September, auf den 18. und 19. September, wenn ich richtig erinnere.
Hatte ich gerade gesagt, 18. und 19. September könnte bei uns vorbeikommen auf der Rieser Straße im Zentralwerk, wieder im großen Saal, wie immer, also wie die letzten dreimal. Genau. Ich hoffe, dass, wir würden uns freuen, wenn ihr alle geimpft seid.
Das würde auf jeden Fall die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass ihr reinkommt. Ich meine, das hängt nicht nur an uns, das hängt auch daran, was es für Bestimmungen dann geben wird von den entsprechenden staatlichen Stellen, sobald dann der Termin ran ist. Das vorherzusagen ist eine Leistung, die auch uns mit der modernsten künstlichen Intelligenz noch nicht möglich ist.
Genau, und die tut da ganz schön auf der Webseite würmt, da sieht man ja diesen schönen Kreisel, da rechnet die, genau. Wer jetzt wissen will, von was ich rede, geht auf die Webseite und sieht unser sehr cooles Artwork. Danke nochmal an Nico, hat das schick gemacht, genau. Also wer sich beteiligen will, auch ein bisschen an der Organisation, wir suchen immer gerne Manpower, Leute, die Ideen haben, die gerne, was weiß ich,
oder Womanpower.
Genau, oder Womanpower, die sich einbringen wollen, die Art-Projekte organisieren wollen oder die eine Teilbereich organisieren wollen, was weiß ich, Barleute oder Engelleute, also sozusagen, die da ein bisschen mitmachen wollen. Wir treffen uns eigentlich alle 14 Tage immer online, also da muss man noch nicht mehr irgendwo hinkommen, sondern seit irgendwie einem Jahr machen wir das jetzt alles wirklich über Jitsi. Dazu den Link findet man auf der C3D2-Webseite im Kalender, da einfach mal gucken, da gibt's immer die Datenspuren.
Orga-Treffen.
Die sind da eingetragen und ich glaube, ist in dem Link, steht da der Link zu dem Jitsi
drin? Ja, ist ein Link zum aktuellen Pad und da ist auch der Link zum Jitsi dabei.
Und da kann man sich durchhangeln. Man kann uns aber auch gerne eine E-Mail schreiben, wenn man nochmal Bescheid wissen will. Das ist datenspuren@lis.c3d2.de. Da könnt ihr euch gerne an uns wenden, wenn ihr auch sagt, ja, mich würde einen Tag einreichen, komm aber mit diesem Zeug nicht zurecht, macht das mal für uns, dann helfen wir euch da auch gerne. Oder für sonstige Ideen, was wir anders machen sollen. Mir gefällt die Farbe nicht, ich will lieber blau oder was weiß ich. Schickt uns eine E-Mail. Wir freuen uns für jede Aktivität. Jeder, der Ideen hat, ist willkommen. Und jede und jedes.
Letzte Frage noch. Wie lange läuft denn der CFP? Haben wir da schon ein Enddatum festgelegt?
Oh Gott, hatten wir das schon? Ich denke, es ist jetzt erstmal auf jeden Fall die nächsten 6 Wochen offen. Also ich würde mal sagen, zwei Wochen vor den Datenspuren werden wir das dann so langsam finalisieren, damit wir dann auch mal das Programm fertig machen können. Das ist allerdings jetzt, das kann ich selber allein nicht festlegen, das müssen wir dann im Team festlegen. Ich würde aber das jetzt mal so vorschlagen. Es hat sich bis jetzt immer ergeben, dass selbst am letzten Tag meistens nochmal so irgendjemand das vergessen hatte, seinen Talk einzureichen und wir ihn dann doch noch einen Dreck freigemacht haben oder irgendwo dann doch noch irgendwas ging. Und selbst das wäre noch möglich, ist für uns aber als Orga immer gut, so früh wie möglich alles einzureichen, damit wir auch mit euch als Einreicher dann das alles organisieren können. Da gehen dann ein paar E-Mails hin und her, was braucht ihr und so weiter und so fort. Manche Leute kommen zu dritt, manche kommt alleine, manche braucht dann nochmal irgendwie ein größeres Netzwerk-Equipment oder ein Lötkolben auf der Bühne oder sowas, dass wir das im Vorhinein alles abklären. Da ist es ganz sinnvoll, dass man sich vorher meldet.
Man kann ja die Einreichung auch bearbeiten, so dass es man im Zweifelsfall auch sagen kann, ich mache jetzt hier erstmal nur eine Einreichung mit vielleicht einem Titel und vielleicht in 2 Sätzen, was so geplant ist. Und wenn ihr dann wisst, wie es genau aussieht, könnt ihr es auch nochmal nachbearbeiten. Also, aber dann wissen wir schon mal grundsätzlich, dass da von euch was kommt.
Und auch wenn ihr sagt, oh Gott, ich habe von Computern gar keine Ahnung. Klar, da steht eines der C's heißt Computer, aber wir freuen uns auch immer gerne über Leute, die uns was über Eishockey oder über Blumen erzählen oder was auch immer, kommt rum. Also selbst wenn ihr sagt, wir wollen bloß ganz kurzen Vortrag machen, da haben wir meistens unsere Lightning Talks. Ich weiß nicht, ob wir das dieses Jahr wieder haben, müssen wir gucken, aber wenn ihr da sagt, wir wollen bloß mal kurz für 10 Minuten was reden, also sicher, wir finden da eine Lösung. Und wir als CCC haben eigentlich immer, wir wollen immer gerne lernen und wir tun auch gerne lehren. Also wir tauschen dann sozusagen, ihr bringt uns was bei, dafür bringen wir euch was bei. Und deswegen, wir freuen uns fast über alle, genau. Außer Menschen, die Menschenfeinde sind, können alle vorbeikommen, die irgendwie sich als Wesen bezeichnen. Und von welchen Planeten die jetzt kommen, ist uns technisch gesehen egal. Genau. Wenn wir eine Sprache sprechen, die wir alle verstehen, also Englisch, Deutsch, dann kommen wir zurecht. Allerdings also ich habe es auch schon, ich glaube, letztes Jahr wurde auch schon Französisch geredet, genau. Also mindestens unter den Gästen, genau. Also auch mehrsprachig seid ihr gerne willkommen.
Ah ja, jetzt haben wir hier 15 Minuten diesen kleinen Einschub gemacht, von dem ich eigentlich so plante, dass er vielleicht 3 oder 4 Minuten wird, aber so ist das immer beim Penta-Radio, wir sprengen ständig den Rahmen. Ich denke aber, es werden zumindest noch ein paar Minuten vom Thema in der Radiofassung drin sein. Wir werden jetzt erstmal hier wieder abspringen, zurück in die Vergangenheit und noch die restlichen News machen. Vielen Dank an Mul soweit.
Danke, tschüssi.
Wir haben noch eine weitere News von großer Tragweite. Es gab gestern eine Grundsatzentscheidung des Bundesverfassungsgerichts, also gestern relativ zu unserem Aufzeichnungsdatum, das wie gesagt der 22. Juli ist. Also gestern war dann der Mittwoch, der 21. Die Gesellschaft für Freiheitsrechte hatte geklagt, dass es ja bekanntermaßen ein Grundrecht auf die Integrität informationstechnischer Systeme gibt. Das war damals rausgekommen aus dem Wahlcomputerurteil, ich glaube 2009. Auch des Bundesverfassungsgerichtes. Und dieses Grundrecht auf Integrität informationstechnischer Systeme würde ja verletzt davon, wenn staatliche Stellen Sicherheitslücken horten, um dann damit ihre Staatstrojaner in Geräte einzuschleusen. Also es gibt in den entsprechenden einschlägigen Gesetzen, zum Beispiel im BKA-Gesetz, gibt es entsprechende Provisionen, dass man mit den entsprechenden mehr oder weniger strikten Richtervorbehalten auf den Rechnern von Gefährdern oder Tatverdächtigen solche Trojaner installieren darf, die dann dort eine sogenannte Online-Durchsuchung machen oder eventuell eine Telekommunikationsüberwachung an der Quelle. Und damit man eben da reinkommt, muss man ja irgendwie eine Sicherheitslücke ausnutzen, denn normalerweise kann da nicht Hinz und Kunz kommen und auf einem Rechner einer anderen Person Code ausführen. Deswegen braucht man dafür eine Sicherheitslücke oder wahrscheinlich sogar mehrere Sicherheitslücken. Und wenn eben diese Interesse besteht vom Staat, diese Staatstrojaner ausrollen zu können, dann müssen die auch irgendwelche Sicherheitslücken auf Lager haben dafür. Und das hat die GFF argumentiert, dass das eben diesem Grundrecht auf Integrität informationstechnisches System entgegenstehen würde. Und diese Entscheidung ist, diese Einschätzung ist das Bundesverfassungsgericht grundsätzlich gefolgt. Allerdings nicht komplett, und ich hatte auch schon einige Kommentare gesehen, also zum Beispiel FIFA hatte kommentiert, das Grundrecht auf Integrität informationstechnisches System ist jetzt tot, weil da das Bundesverfassungsgericht keinen kompletten Rückzieher gemacht hat, was ich aber auch für eine Fehleinschätzung halte, denn Grundrecht ist fast niemals absolut. Es wird immer gegen irgendwelche anderen Rechtsgüter abgewogen. Und in dem Fall gibt es ja ein Grundrecht auf Freiheit und Sicherheit und so weiter, was halt durch die Arbeit der Ermittlungsbehörden sichergestellt werden soll. Das ist zumindest die Rechtsauffassung natürlich. Man kann jetzt debattieren, inwiefern das halt maßvoll ist. In dem Urteil heißt es auf jeden Fall, es ist sicherzustellen, dass die Behörde bei jeder Entscheidung über ein Offenhalten einer unerkannten Sicherheitslücke einerseits die Gefahr einer weiteren Verbreitung der Kenntnis von dieser Sicherheitslücke ermittelt und andererseits den Nutzen möglicher behördlicher Infiltration mittels dieser Lücke quantitativ und qualitativ bestimmt, beides zueinander ins Verhältnis setzt und die Sicherheitslücke an den Hersteller meldet, wenn nicht das Interesse an einer Offenhaltung der Lücke überwiegt. Was erstmal jetzt prinzipiell gut klingt, aber ich bin mir jetzt auch nicht so sicher, wie das dann in der Praxis aussehen wird, denn tendenziell wird natürlich die Behörde dann das Interesse haben, die schlimmsten Sicherheitslücken aufrechtzuerhalten, weil das diejenigen sind, über die man am besten reinkommt, und das sind allerdings auch gerade die, die das höchste Risiko darstellen. Also wir werden eventuell sehen, wie das dann von den Ermittlungsbehörden mit Leben gefüllt wird, diese Entscheidung.
Ja, im Zweifel müssen die ja auch ihre eigenen Systeme schützen, oder? Also ich meine, wenn du jetzt eine Sicherheitslücke in dem Betriebssystem Windows hast und dann einen Weg findest, wie du dort irgendwelchen Schadcode ausführen kannst, kann man dann sein Windows schützen? Ich meine, du kannst ja keine proprietäre Software einfach so patchen. Gut, du kannst vielleicht irgendwelche Ports zumachen und irgendwelche Funktionalitäten deaktivieren, aber geht das überhaupt?
Also ich glaube, selbst es ginge wahrscheinlich, dass man sich selber einen Patch schreibt, den man nur selber einsetzt, aber ich glaube nicht, dass die entsprechende technische Kompetenz dafür bei unseren Bundesbehörden vorhanden ist.
Ja, dementsprechend gefährden sie nicht nur andere, sondern auch sich und damit auch die Integrität ihres eigenen Dienstes, wo halt dann auch die Sicherheitslücken, im blöd gesagt, gelagert werden. So.
Ja, genau. Und das ist ja jetzt auch schon mehrere Male passiert, dass bei der NSA oder der CIA und so die ganzen Lagerstätten mit Sicherheitslücken rausgetragen wurden. Also siehe zum Beispiel Shadow Brokers. Da gibt es ja Präzedenzfälle dafür, dass die Lücken, die dann da von welchen staatlichen Stellen gehortet werden, dann plötzlich am freien Markt verfügbar sind und mit den entsprechenden Konsequenzen, die das dann für die Sicherheit und die Integrität aller unserer Systeme hat.
Ja, Emoted und WannaCry, ne? Das waren ja auch darauf aufbauende Systeme.
Ganz genau.
Das heißt, diese Krypto-Trojaner, die Festplatten verschlüsselt haben und dann Leute erpresst haben, sodass sie das bezahlen. Und wo einige Unis und einige Behörden und einige Menschen drunter gelitten haben.
Ja, also die Art und Weise der Abwägung, ich will da jetzt nicht unbedingt schwarz malen, aber wenn man sieht, was in den letzten Jahrzehnten mit dem Richtervorbehalt passiert ist und so weiter und wie sehr es überhaupt jemanden kümmert, dass zum Beispiel eine Hausdurchsuchung rechtswidrig ist oder sich im Nachhinein als rechtswidrig rausstellt. Ich sehe da eigentlich nicht so rosige Zeiten auf uns zukommen, was das betrifft.
Ja, da gibt's einige Probleme. Zum Beispiel ein prominentes Problem ist bei einem Richtervorbehalt, der Richter kann halt sagen, ja, ist okay, macht mal. Oder er kann halt Nein sagen, aber dann muss er eine Begründung schreiben. Und in Anbetracht dessen, wie überlastet unsere Gerichte sind, kann man davon ausgehen, dass es schon wirklich starke Gründe geben muss dafür, dass jemand da Nein sagt und dann eine dreiseitige Begründung schreibt. Das ist so eines der grundsätzlichen Probleme mit dem Richtervorbehalt. Da müsste eigentlich, das könnte man dadurch beheben, dass halt auch bei dem Ja eine dreiseitige Begründung notwendig wäre, dass es so ein bisschen Gerechtigkeit in den im Aufwand gibt. Aber das wäre natürlich eine Sache, die die entsprechenden Innenminister oder Justizminister anders machen müssten. Und da gibt es, glaube ich, kein wirkliches Interesse daran.
Ist das eigentlich schon Nudging dann?
Das würde ich als Nudging zählen, ja.
Naja, das klingt jetzt so lustig, ne? Aber angenommen, wir hätten jetzt nicht so eine Anführungsstrichen stabile Demokratie, ne? Also wenn wir jetzt nicht in einem relativ stabilen Land leben würden, sondern irgendeine kleine Splitterpartei dann nicht mehr so klein ist, dann muss man sich schon Sorgen machen, was das bedeutet. Und andersrum natürlich auch jetzt mal hinterfragen, für welche Minderheiten das aktuell wirklich ein Riesenproblem ist. Ich meine, klar, wenn man damit irgendwie Drogenhandel und Raubmordkopien und keine Ahnung, illegale, was auch immer Geschäfte damit verfolgen kann, okay, aber es kann sich halt ganz schnell wenden, weil diese Rechte, die wir den Polizisten und dem Gericht dort geben, das sind halt Sachen, die nicht mehr so schnell wieder weggehen. Und das macht es halt so gefährlich, vor allen Dingen langfristig.
Ein guter Grundsatz ist, man sollte nicht fragen, was die bestmögliche Regierung mit einem Gesetz macht, sondern was die schlimmstmögliche Regierung mit einem Gesetz macht. Und die guten Gesetze sind die, wo auch die schlimmsten Regierungen nicht sehr großen Schaden anrichten können. Denn wie gesagt, Regierungen können sich schnell ändern, auch nicht nur in der Demokratie, auch allgemein. Ne? Es ist im Zweifelsfall nur irgendwie ein Militärputsch davon weg, wie gerade in Myanmar, oder ein Diktatorenwechsel wie Nordkorea, das ist im Zweifelsfall, der ganz anders aussehen kann. Oder halt ein Machtwechsel, weil mal wieder irgendein Kanzler abgewählt oder neu gewählt wird.
Für alle 18-Jährigen oder unter 18-Jährigen, es können auch Männer Kanzler sein in Deutschland. Entschuldigung, weil jetzt gerade eben eine Ära Merkel zu Ende geht.
Alles klar.
Jetzt bräuchten wir nur noch einen männlichen Kandidaten, der auch überzeugend ist. Oder je nachdem, ja, wie man es nimmt, eine weibliche Kandidatin, die überzeugend ist. Da ist ja auch durchaus noch, sind durchaus auch Fragen offen.
Wir sind gespannt.
Ja. Sollen wir wieder über Computer sprechen?
Wir sollten erstmal hier in die Vergangenheit gucken. Denn offensichtlich gibt es da ja sozusagen Geschichte demnächst im Kino.
Genau, ab dieser Woche, also relativ zur Ausstrahlung dieser Sendung, also die letzte Juliwoche, ist die Startwoche für den Film Alles ist Eins, außer der Null. Grandioser Titel. Und das ist ein, ich weiß gar nicht, was es am Ende ist. Ist es ein Dokumentarfilm? Ist es eine autobiografische Spielfilm oder sowas? Ist eine Filmdokumentation, okay. Über Wau Holland, der vielleicht einigen Hörer schon bekannt ist vom Namen her, einer der Gründer des CCC. Auch der Namensgeber der CCC-nahen Wau Holland Stiftung. Und ja, wie gesagt, ab dieser Woche im Kino, wahrscheinlich nicht im Multiplex, aber ich habe auf jeden Fall schon gehört, dass hier schon mindestens einer der Anwesenden ein Ticket für die Schauburg hat. Außerdem gibt es am 27. Juli, also genau am Tag unserer Radioausstrahlung, eine Aufführung bei den Dresdner Filmnächten. Das heißt, wenn ihr das jetzt im Radio hört, dann ist es leider schon zu spät. Eventuell,
kommt je nachdem, in die Schauburg, ich bin auch da.
Je nachdem, eventuell, wie schnell ich das hier nachbearbeitet und veröffentlicht bekomme, haben die Podcast-Hörer vielleicht hier den Zeitvorteil und können noch sich schnell noch ein Ticket klicken, auch für die Filmnächte. Ansonsten halt, wie gesagt, in einem Programm Kino eurer Wahl. Und das ist natürlich für uns als CCC, würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr euch mit unserer Geschichte ein bisschen auseinandersetzt.
Ich habe gehört, Albert Einstein spielt mit und David Bowie.
Sehr gut.
Ich sehe hier gerade eine News reinkommen, die hier live reingetippt wird ins Pad über Jugendhackt.
Okay, deswegen würde ich mich kurz reinzwängen. Und zwar gab es gestern in Dresden den Auftakt des Jugendhackt gibt's in Dresden, Freiberg und Görlitz. Das sind so drei Orte, die bisher von Jugendtakt in Anführungsstrichen verschont geblieben sind. Und es hat mich sehr gefreut, dass dort in Zusammenarbeit mit einigen Partnern aus der Grundlagenforschung es dazu gekommen ist, dass dort ein KI-Lab gegründet worden ist, beziehungsweise drei KI-Labs gegründet worden sind und mit Jugendlichen zusammen gehackt worden ist. Falls ihr wisst, was Jugendtakt ist und daran Lust habt mitzuwirken, meldet euch gern entweder direkt bei der Jugendtakt, bei den Jugendtakt-Leuten oder auch bei mir, denn die suchen auf jeden Fall noch Leute, die dort mit Projekte machen, die das mit betreuen und mit unterstützen können. Deswegen, ja, ich war da, falls ihr Fragen habt. Ich war nur ein paar Minuten dort, aber ich kann es sehr empfehlen. Es ist ein sehr schöner Ort, es findet in den technischen Sammlungen statt in Dresden und sind sehr nette Betreuer dort.
Sehr gut, dann hoffe ich mal, dass dort die künstliche Intelligenz der Computer auf die natürliche Intelligenz unseres Nachwuchses trifft.
Das hoffen wir alle.
Sehr gut. Als nächstes haben wir hier was für die Verzweifelten. Denn es gibt ja Leute, die haben sich letztes Jahr schon so ein Apple Mac M1 gekauft mit dem ARM-Chip. Der soll ja ganz schnell und ganz stromsparend sein und auch nicht viel Hitze abstrahlen. Dadurch kommt es dazu, dass man da einen Laptop hat, der keinen Lüfter hat. Und es gibt Leute, für die ist das ein Problem. Die können sich jetzt nämlich nicht mehr konzentrieren. Aber auch für diese Leute gibt es jetzt eine Lösung. Die Lösung heißt FanFan. Das ist eine Ventilator-Simulations-App, die euch endlich wieder Geräusche in euren Apple M1 zurückbringt. Das ist nämlich die modernste Fan-Simulations-Engine, die euch da den vertrauten Klang zurückbringt. Ich wünsche den Verzweifelten Genesung.
Also wir brauchen das natürlich nicht. Wir beim Pento Radio haben tausende von Fans.
Oh.
Oh. Warte.
Und mindestens drei Hörer.
Aber heißt das, also klar, den Ton, den kann man durch den Lautsprecher nachsimulieren, ne? Aber die Wärme, die muss ja auch irgendwo herkommen. Und wenn ich jetzt so ein Programmierer wäre von FanFan, würde ich natürlich auch gleich einen zweiten Geschäftszweig aufmachen und dann Krypto meinen auf den Rechnern der Benutzer. Also entsprechend würde man auch den Akkuverbrauch anpassen an die ganze Geschichte und natürlich auch die Wärme erzeugen, ne? Also nur so als Hinweis, vielleicht macht mal jemand einen Pull-Request.
Das wäre vielleicht ein Vorschlag. Wir hatten vorhin auch schon diskutiert, ob man den Leuten nicht eventuell kostenfrei einen Server zur Verfügung stellen, den wir in ihrem Büro betreiben und ja, der da Lärm macht. Also wir sind da eventuell bereit für ganz Verzweifelte, die sich die App nicht kaufen wollen, können sich dann gerne bei uns melden.
Ich hatte das im Vorgespräch schon in Bezug gesetzt zu einer anderen Regulierung, die es da gab. Und ich denke auch, da kommt bald dann auch die entsprechende EU-Regulierung, dass genauso wie bei Elektroautos auch PCs verpflichtet werden, ein gewisses Mindestmaß an Geräuschen zu machen, damit man mitbekommt, wenn jemand im Raum sitzt, der gerade einen Computer verwendet.
Oh nein, er hat eine geräuschgedämpfte Tastatur.
Ja, immer wenn ich tippe, ist es so piu, 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 piu.
Also ich sehe, wir helfen auch Verzweifelten. So, und jetzt seit ein paar Monaten beobachten wir ja so ein bisschen am Rande die Demoszene und da gibt es Neuigkeiten. Da hat nämlich eine Demo-Crew, die seit 1997 offensichtlich keine Demo veröffentlicht hat, eine neue Demo veröffentlicht und es ist die erste auf diesem Gerät. Und zwar, naja, also es ist ein C64 beteiligt, aber es ist keine Demo auf einem C64. Der entsprechende Artikel bei Golem von Frank Wunderlich-Pfeiffer hat den wunderschönen Titel "Die Demo ist geladen, den Computer brauchen wir nicht mehr". Der ist auch in den Shownotes verlinkt und wir haben auch das entsprechende YouTube-Video von der Demo verlinkt. Und könnt ihr euch das angucken und da wird dann auch der Computer, sagen wir mal, brachial entfernt. Und dann wird eine Demo gestartet, die nur auf dem Diskettenlaufwerk des C64 läuft. Und zwar mit Bild und Ton.
Wie, das hat einen Controller und da drauf läuft das dann? Oder wie, also auf der Diskette selber? Oder wo kommt denn da?
Naja, also der Code ist auf der Diskette. Und ja, es wird damit sowohl ein Bild- als auch ein Tonsignal erzeugt.
Aber das heißt, die Diskette, die ja irgendwie per, ich sag mal, Steinzeit-USB angeschlossen ist, die muss ja dann ein Videosignal in den Monitor reinmachen, ja, ohne dass da ein Computer dazwischen ist.
Ja, genau. Genau das findet statt. Du hast das Problem vollständig erkannt.
Okay, na dann toi toi toi, das schaue ich mir mal an.
Alles klar, ja. Ich hoffe, die anderen Hörer schauen sich das auch an. Viel Spaß.
Ja, das ist so ein Callback, so in die Zeit, als wir noch Software zum Laufen gebracht haben auf unpassenden Systemen, also so dann, wo es dann so ein Meme war, auf jeden Toaster und auf jeder Glühbirne wie Linux zum Laufen zu bringen, wo ich ja eigentlich so einigermaßen geheilt davon bin mittlerweile, weil eigentlich möchte ich heutzutage eher Geräte haben, wo kein Linux drauf läuft. Das ist dann eher die Schwierigkeit heutzutage.
Also auf meinem Wasserkocher, der hat WLAN, aber, und der hat ein freies Betriebssystem. Aber den Toaster habe ich noch nicht geupdatet. Nur so als Tipp, falls wir doch irgendwann mal doch eine IoT-Sendung wieder machen, die dann hoffentlich nicht verloren geht.
So, damit haben wir, glaube ich, die News soweit durch und schicken euch erstmal in eine Musikpause.
Ist immer noch das Penta-Radio. Der Simon hat uns jetzt verlassen, der hat noch andere Verpflichtungen heute Abend. Weiterhin bei mir sind Tonki und Timeless. Und der Grund, dass Timeless da ist, ist, dass du mal was über Git wissen willst.
Genau, unbedingt.
Ich weiß ja nicht, ich war tatsächlich sehr erstaunt, als ich dann in unserem Folgenarchiv geguckt habe, weil ich dachte mir so, das muss doch eigentlich ein Thema sein, zu dem wir schon mal was gemacht haben. Aber offenbar nicht. Wir reden wahrscheinlich schon öfter mal irgendwie bei den News oder sowas, wird es mal irgendwo im Kontext gewesen sein. Mit großer Sicherheit haben wir schon mal über die andere Software geredet, die der ursprüngliche Entwickler von Git gemacht hat. Das ist nämlich Linus Torvalds. Und ja, warten bereits in den News heute, glaube ich, mindestens 3 oder 4 Mal Linux erwähnt. Das ist ja durchaus eines der bekanntesten Softwareprojekte des ganzen Planeten im Zweifelsfall. Neben solchen Sachen eventuell wie Firefox oder was sind denn sonst bekannte Open-Source-Projekte, die tatsächlich auch normale Leute kennen, also außerhalb der IT-Bubble. Also ich glaube, da ist Linux auf jeden Fall schon ganz oben dabei.
Die Corona-Warn-App.
Ja, ohne Mist, ja. Ich habe die ganze Zeit OBS Studio im Kopf, aber das ist nicht bekannt genug. Aber die ganzen YouTuberInnen werden das kennen.
Ja, und Twitch-Streamer und so weiter, ja.
Ja.
Wenn wir das irgendwann mal ins Laufen kriegen sollten, dann werden wir jetzt auch zu einem Twitch-Kanal. Das, nee, lieber nicht.
Ich habe noch was anderes vor.
Ich habe das durchaus im Laufen und Greenscreen ist auf jeden Fall da. Also ich bin dabei, Leute.
Oh, krass.
Gut.
Jedenfalls Git ist das Thema. Und Git ist grundsätzlich ein Versionskontrollsystem. Das geht auf dieses Thema zurück, was ich schon am Anfang angeschnitten hatte. Wenn man ein Programm entwickelt, dann hat man ja diesen Quelltext, aus dem man dann die tatsächliche Programmdatei erzeugt, diese tatsächliche Binary, wie man das dann nennt, weil da halt dann der Binärcode drin steckt, den die Maschine verstehen kann. Während der Quelltext in der Programmiersprache geschrieben ist, also halt so ein Mittelding zwischen, was ein Mensch verstehen kann, was aber auch dann der Computer übersetzen kann in so einen Binärcode. Und diesen Code möchte man natürlich irgendwie verwalten, dass der nicht wegkommt, weil es wäre irgendwie zum Beispiel blöd, wenn wir bei Microsoft irgendwie eine Festplatte kaputt geht und dann ist der Code für Windows weg. Das wäre natürlich peinlich. Dann wären im Zweifelsfall jahrzehntelang von Arbeit für die Katz. Und eventuell muss man ja auch zwischen verschiedenen Stellen kollaborieren. Da gibt es dann meinetwegen mehrere tausend Entwickler, die an so einem Projekt arbeiten wie Windows oder auch Linux. Da muss man in irgendeiner Form eine Verwaltung haben, eine Versionsverwaltung, eine Versionskontrolle, die diesen Code verwaltet und die ganzen Änderungen, die daran passieren.
Warum? Das ging doch früher auch.
Ja, das ist immer so ein Meme. Wenn man so einzelne Entwickler hat, die arbeiten dann halt einfach an einer einzigen Kopie, die in einem Ordner liegt und dann eventuell hat man dann so wie manche Leute ihre Diplomarbeit schreiben, so dann hat man dann so Quellcode-Datei Version 1.txt, Quellcode-Datei Version 2.txt, dann Final.txt, dann Final2.txt.
Naja, richtig. Ach das.
Also das ist dann halt natürlich die primitive Methode. Man hat halt eine Festplatte und man speichert halt separat mehrere Versionen drauf. Also im Zweifelsfall in verschiedenen Ordnern oder wenn es halt eine einzelne Datei ist, wie bei so einer Abschlussarbeit halt auch einzelne Dateien halt mit verschiedenen Namen und sowas. Das ist die Minimalfassung quasi von der Versionsverwaltung. Wenn man eine ordentliche Versionsverwaltung hat, dann hat man einige Eigenschaften, die durchaus interessant sind. Einmal, man hat einfach die Autorenschaft dokumentiert. Also ich kann halt irgendwie sehen, ich habe irgendwie vielleicht die erste Version von dem Code geschrieben. Ich war vielleicht am 15. Juli fertig damit. Dann irgendwie am nächsten Tag ist dann Timeless hingekommen, hat was dann geändert. Dann können wir dann sehen, halt, wie die Version aussieht, die Timeless dann gemacht hatte. Auf Grundlage meiner Version können dann vielleicht uns die Änderungen anzeigen, die Timeless gemacht hatte. Dann vielleicht einen Tag später habe ich dann wieder Änderungen gemacht, die auf denen von Timeless basieren und dann ist nachvollziehbar, wer welche Änderungen gemacht hat, auch zum Beispiel aus der Perspektive des Urheberrechts heraus, dass man nachvollziehen kann, wer jetzt ja eigentlich der Urheber ist.
Ja.
Wenn man durch eine ordentliche Versionsverwaltung hat, diese verschiedenen Stände hat, dann ist auch die Möglichkeit, einen Rollback zu machen. Also ich mache vielleicht jetzt heute irgendwie eine Änderung und dann stellt sich morgen raus, das war ein ganz großer Mist, den ich da gemacht habe. Dann kann ich mit einer ordentlichen Versionsverwaltung einfach zum Stand von gestern zurückgehen. Also entweder indem ich halt die Änderungen einfach vergesse, die da drüber waren, oder indem ich sage, ich mache jetzt eine gegenteilige Änderung, die einfach rückwärts ist von den Änderungen, die ich gestern gemacht hatte. Und das mache ich dann als eine neue Änderung wieder obendrauf.
Ja, also nur um das jetzt mal richtig zu stellen, wir beide benutzen ja auch Git, ne? Also für eben, um unseren Podcast so ein bisschen zu koordinieren. Also es ist ja scheinbar so, dass die Versionskontrolle deswegen notwendig geworden ist, weil eben hochgradig verteilt gearbeitet wird. Ne? Also erstens räumlich verteilt und zweitens auch verteilt auf mehrere Leute, die dann irgendwie zusammenarbeiten an einem großen Stück Code, wo irgendwie relativ viele Leute Teile dazu beitragen. Und deswegen ist das eben nötig. Ne? Also Linus Torvalds ist ja scheinbar es leid gewesen mit so Patch-Dateien immer rumzuhantieren, die auf E-Mail-Listen rumgeschickt werden, um dann irgendwelche Dinge zu implementieren, woraufhin er dann sich mal hingesetzt hat und sich Git überlegt hat.
Was ist eine Patch-Datei für Leute, die das noch nicht gehört haben?
Oh, Entschuldigung.
Also soll ich sagen oder wisst ihr es? Also es ist eine Datei, der die Änderungen enthält und auf eine existierende Datei angewendet wird und dann hat man quasi das Produkt aus dieser Originaldatei und den Änderungen, also eine geänderte Datei.
Ist das dann eine Datei, die einfach nur Änderungsbefehle enthält, sozusagen?
Ja, im Prinzip so ein bisschen. Es hat in der tatsächlichen Darstellung, wie man es so verwendet, also was man so als eine Patch-Datei kennt heutzutage, was aus dem Programm Diff rauskommt und mit dem Programm Patch angewendet werden kann, hat man halt quasi markiert, welche Zeilen eingefügt und weggenommen wurden. Wenn man eine Änderung macht, ist es halt die Wegnahme der alten Zeile und die Hinzufügung der neuen Zeile gleich hintereinander. Und man hat immer noch so ein bisschen Kontext drumherum. Also, dass man halt quasi sagt, irgendwie nach diesen drei Zeilen kommt hier diese eine Zeile, die jetzt wie folgt geändert wird. Damit man, wenn man mehrere solche Patches hat, die gleichzeitig irgendwie rumfliegen, dann kann es ja zum Beispiel sein, dass sich Zeilennummern ändern. Wenn man dann einfach nur sagen würde, in Zeile 227 hier was einfügen, und dann hat aber jemand davor einen anderen Patch angewendet, der das Ganze um 10 Zeilen verschiebt, weil oben was dazugekommen ist, dann wäre es natürlich kaputt dadurch. Deswegen hat man immer so ein bisschen Kontext mit dabei, damit das Patch das noch rauskriegen kann, an welcher Stelle jetzt die Änderungen zu machen sind.
Ah, okay.
Eventuell natürlich, wenn dann mehrere Änderungen an den gleichen Zeilen sind mit einmal, dann hat man dann einen Merge-Konflikt. Also wenn man halt diese verschiedenen Patches zusammenführen will, also mergen will, dann kann das Patch eventuell nicht automatisiert machen. Wenn es halt dieselben Zeilen betrifft, dann wird dann vom Benutzer verlangt, so hier ist die eine Fassung, hier ist die andere Fassung, mach mal jetzt eins da draus. Was auch immer das dann heißt. Ne? Das erfordert dann natürlich Domänenwissen darüber, wie jetzt diese Programmiersprache funktioniert und was die Änderungen darstellen sollen.
Dann ist ja im Zweifel auch die Reihenfolge, wie man das anwendet, wichtig, ne? Also dann kannst du halt deine 10 Patches nur in der richtigen Reihenfolge machen und wenn du das falsch machst, dann findet er irgendeine Zeile nicht oder es kommt ein ganz anderes Ergebnis raus, als man dachte.
Okay, ja.
Vielleicht noch als Analogie für Patches so Änderungsgesetze. Weil wenn man mal so ein Änderungsgesetz gesehen hat, also was dann so vom Parlament beschlossen wird, da steht da dann nicht drin irgendwie, der neue Text vom Bürgerlichen Gesetzbuch ist wie folgt und dann irgendwie 1000 Seiten oder so, sondern da steht dann Paragraph 397 Absatz 2 wird wie folgt geändert, Nummer 1 wird gestrichen, Nummer 2 wird so geändert, dass die Wörter und außerdem ersetzt werden durch und dennoch oder sowas alles, ne? Und das ist im Prinzip ein Patch-File.
Es gibt übrigens ein Git-Repository zu den deutschen Gesetzestexten in Markdown. Ich werde es mal in den Shownotes reinpasten.
Ist das aktuell? Also, sofern das das ist, was ich denke, ich glaube, das ist, ich hatte mal eins gesehen, was von 2012 ist, ne?
Ja, vor 9 Jahren hinzugefügt und 4 Monate alt ist die letzte Änderung und das ist nur die Lizenz, die hinzugefügt worden ist.
Ja, das Repo kenne ich aus der nächsten anstehenden Schlüsseltechnologie-Folge. In Folge 6 haben wir was zu, das kann ich jetzt schon mal previewen, haben wir etwas zu der Unix-Philosophie, also so wie Kommandozeilen und so funktionieren und da haben wir, wenn ich das richtig erinnere, uns mit dem Textfile beschäftigt, was das bürgerliche Gesetzbuch enthält, was wir, glaube ich, aus genau dieser Quelle haben.
Okay, naja, dann bin ich gespannt.
Also hier Exclusive Preview schon mal mit reingebaut. Kannst du ja gerne mal den Jingle abspielen.
Werbung in eigener Sache.
Ja, shameless Self-Plug.
Ich muss das ausnutzen, wenn Honky da ist.
Ja, ich merke schon. Also macht ganz schön Werbung hier. Nee, also es ist also quasi möglich, die Veränderungen, die jemand gemacht hat, in Git abzubilden. Und das scheinbar so, dass zumindest die Reihenfolge der Patches geklärt ist und dass man da sehen kann, wer was wann wie wo gemacht hat.
Genau, das ist zumindest der Anspruch und wenn man hinreichend kompetent ist mit dem Programm, auch das, was man tatsächlich damit erreichen kann. Vielleicht noch als Klarstellung, weil ich jetzt als Beispiel gebracht hatte, dass man damit Quelltext verwaltet. Manchmal sagt man auch Quelltextverwaltung dazu oder halt Code-Management, Source-Code-Management im Englischen. Man kann es prinzipiell, kann man solche Versionsverwaltung für alle möglichen Sachen haben. Also zum Beispiel so Office-Programme haben sowas teilweise in ihre eigenen Dateiformate eingebaut, dass man dann so eine Dokumentendatei hat, wo dann selber verschiedene Versionen drinne liegen, wo dann man zum Beispiel sehen kann, ich hatte jetzt hier mein Dokument geschrieben, habe das dann mit meinem Vorgesetzten gegeben zum Gegenlesen und dann kann ich halt mir anzeigen lassen, welche Änderungen der Vorgesetzte dann da gemacht hat. Und kann dann eventuell da noch wieder drauf reagieren. Da gibt es dann eventuell auch noch Kommentare oder solche Sachen. Also es kann auch applikationsspezifisch in einem einzelnen Dateiformat sein. Bei Git ist es dann konkret so, dass Git halt mit im Prinzip allen zurechtkommt, was Textdateien sind. Also es geht auch mit Binärdateien wie so Bildern oder Videos oder sowas, aber es ist nicht so optimal. Es ist eigentlich doch für Textdateien gedacht, weil es dann eben auch solche Sachen machen kann, wie dieses Merging von verschiedenen Änderungen ineinander. Und damit ist es hauptsächlich halt gedacht natürlich für Quellcode. Es kann zum Beispiel verwendet werden auch für LaTeX-Dokumente, wenn man irgendwie Dokumente setzen möchte oder sowas, weil das ja auch wieder eine Textbeschreibung ist von einem Dokument.
Okay, wie soll man jetzt da durchgehen? Versuchen wir jetzt mal irgendwie klarzumachen, wie das technisch funktioniert oder gehen wir erstmal die Funktionalitäten so ein bisschen durch, was man denn alles damit tun kann oder wie machen wir weiter?
Ja, ich hatte hier so ein paar Stichpunkte mir zusammengeschrieben, wo man so durchgehen könnte, noch als,
als
noch ein Konzept, was ich vorher erwähnen wollen würde als Begriffsklärung. Es gibt halt so eine grundsätzliche Unterscheidung bei Versionsverwaltungssystemen zwischen zentralisierten und dezentralisierten. Und das betrifft halt hauptsächlich diesen Teil, was wir jetzt schon anklingen lassen haben. Man hat irgendwie mehrere Leute, die an demselben Stück Code arbeiten. Also meinetwegen haben wir jetzt hier den Linux-Kernel, wo irgendwie Tausende von Entwicklern bei verschiedenen Firmen dran arbeiten. Irgendwie sitzt dann eventuell bei Intel sitzen dann so ein paar Leute rum, die halt für die Intel-Prozessoren und Grafikkarten die entsprechenden Treiber programmieren. Und bei Red Hat sitzen Leute rum, die irgendwie am Filesystem arbeiten oder was nicht alles. Und die wollen dann halt irgendwie ihre Änderungen natürlich koordinieren, irgendwie, dass das am Ende an alles irgendwie bei Linux auf dem Schreibtisch landet und dann in die tatsächliche veröffentlichte Version vom Linux-Kernel reinkommt. Und für dieses verteilte Modell gibt es zwei grundsätzliche Ansätze. Das eine ist das zentrale Modell, das andere ist das dezentrale Modell. Das zentrale Modell ist hauptsächlich vertreten in der Open-Source-Welt durch Subversion, also SVN, was selber eine Weiterentwicklung von CVS ist. Das ist so, CVS ist, glaube ich, so richtig hart 90er-Jahre-Software. Die ist richtig an arkan und so. Subversion war dann so der Versuch, das irgendwie ein bisschen benutzerfreundlicher zu machen. Da habe ich selber Erfahrungen so mit, ja, so aus den 2000er-Jahren, so beziehungsweise noch früher 2010er-Jahre, bevor ich dann mal durchgesetzt hat auf Arbeit, dass wir auf Git umsteigen. Und da ist die grundsätzliche Idee, es gibt halt einen Server in der Mitte, also ja, vergleichbar mit einem Webserver, ja zum Beispiel auch, wenn ich irgendwie zur Wikipedia gehe, die haben halt einen Webserver, wo ich die Dokumente abrufe, also die entsprechenden Artikel aus der Wikipedia, oder wenn ich hier das Penta-Radio haben will, was bei c3d2.de auf unserem Server liegt, kann man halt da hingehen und kriegt dann die entsprechenden Webseiten angezeigt und kann dann dort die Folgen runterladen. Also es gibt dann halt so einen zentralen Server, in dem Fall so einen SVN-Server, wo diese ganze Versionsgeschichte rumliegt in einem zentralen Speicher, der dann hoffentlich ordentlich gesichert ist durch Backups und so weiter. Und die Leute, die dann damit arbeiten, die dann tatsächlich irgendwie den Code irgendwie sich angucken wollen oder den auch ändern wollen vielleicht, holen sich dann eine Kopie runter von der jeweils aktuellen Version oder von der Version, mit der sie halt gerade arbeiten wollen, ändern daran dann was und schicken dann die Änderung wieder zurück an die Zentrale, an diesen zentralen SVN-Server. Das hat den Vorteil, dass es das alles mental so ein bisschen einfacher macht, weil es halt eine strikte Ordnung gibt. Also man kann dann wirklich einfach sagen, jeder Stand hat eine Nummer, die einfach aufsteigend ist. Es gibt Version 1, Version 2, Version 3, weil ja der SVN-Server in der Mitte derjenige ist, der halt diese Ordnung festlegt. Und wenn halt jetzt irgendwie ich mit meiner Änderung ankomme und irgendwie Timeless kommt 5 Minuten später mit seiner Änderung an, dann ist halt klar, dass meine irgendwie die kleinere Nummer bekommt. Dann habe ich meinetwegen Version 42 und Timeless hat Version 43. Und dann denkt er sich, na toll, das ist keine schöne Zahl. Ich hätte lieber 42 gehabt, aber so ist das nun mal.
Das bedeutet, man lädt sich eine Datei vom Server runter oder man bearbeitet eine Datei live auf dem Server? Oder wie funktioniert das dann?
Das war dann halt, das war tatsächlich, wie es bei CVS der Fall war. Also man lädt sich sowieso immer das ganze Repository runter, also den ganzen, die ganze Verzeichnisstruktur für dieses konkrete Projekt, an dem man gerade arbeitet. Also im Zweifelsfall beim Linux-Kernel wäre es dann halt irgendwie alle Kernel-Quelltexte in so einer Ordnerstruktur. Und bei CVS, soweit mir das bekannt ist, ich habe es nicht selber verwendet, ich weiß es nur so als Erzählung, ist es dann halt wirklich so, dass man gesagt hat, ich will jetzt an der Datei XY arbeiten, kann dann halt das bearbeiten. Und solange, wenn irgendjemand anders ankommt und sagt, ich will jetzt auch XY bearbeiten, sagt er, nee, geht nicht, da ist gerade Xyrel dran. Stimm dich mit dem ab, was da wie los ist. Ne? Und dann kann man irgendwann seine Änderungen dann festlegen und dann halt dem Server geben und dann kann der Nächste ankommen und seine Änderungen anfangen. Bei SVN ist das nicht so. Man kann halt immer an allem arbeiten. Und es findet dann halt im Zweifelsfall so ein Merging statt, in dem Moment, wo ich es dann tatsächlich committen möchte. Ich habe meinetwegen die Version 42 bei mir lokal rumzuliegen, habe jetzt meine Änderungen gemacht, gehe damit zum Server hin. Der Server sagt, okay, das ist schön und gut, aber wir sind schon bei Version 45. Ich führe das jetzt mal zusammen, hoffentlich, wenn das geht, ne? Und mach dann aus deiner Änderung Version 46. Und wenn das halt nicht geht, es so einen Merge-Konflikt gibt, dann musst du erstmal die Änderungen bei dir, die Änderungen von den Versionen 43, 44 und 45 erstmal bei dir lokal mit reinholen und diese Konflikte auflösen, bevor du dann den nächsten Commit machen darfst, also die nächste Version anlegen darfst.
Aha, ja.
Das Problem bei so einem zentralen Modell ist halt, ja, dass man halt so eine Zentrale hat. Also in dem Moment zum Beispiel, wo dieser SVN-Server vielleicht gerade mal tot ist, weil vielleicht das Netzwerk rumspinnt oder sowas, dann hat man halt ein Problem weiterzuarbeiten. Oder zum Beispiel, ich bin irgendwie vielleicht gerade unterwegs und würde eigentlich gerne meine Commits machen, also meine neuen Versionen abspeichern. Aber ich bin jetzt meinetwegen gerade im Zug. Ich bin vielleicht dummerweise auch noch in Deutschland, wo die Netzabdeckung auf dem Land eher so optional ist. Dann hätte ich halt so ein bisschen ein Problem. Und deswegen kam dann die Idee auf, ein dezentrales Modell zu machen, wo im Prinzip jeder, der eine Kopie von der von dieser Versionsverwaltung hat, nicht nur die aktuelle Version hat, sondern jeder hat die gesamte Geschichte auf seinem auf seiner Festplatte rumzuliegen. Und dann hat man halt die Möglichkeit, einfach selber neue Geschichte zu machen, also neue Versionen einfach ranzuhängen. Und sobald man dann mal irgendwann wieder jemand anderen trifft, der auch eine derartige Kopie hat, kann man dann die Änderungen dem anderen geben oder man kann auch die Änderungen sich von dem anderen holen. Man kann dann meinetwegen auch eine Zentrale haben, wo halt die zentrale autoritative Kopie drauf ist, was beim Linux-Kernel zum Beispiel die Kopie von Linus wäre. Aber man ist erstmal nicht daran gebunden. Man hat erstmal auf jeden Fall alles lokal vorliegen. Und auch zum Beispiel, wenn jetzt irgendwie Linus morgen vom Bus überfahren würde und vielleicht dann sein Server nicht mehr zugreifbar wäre, dann hätte man trotzdem die gesamte Geschichte lokal rumzulegen und da müssten sich zwar irgendwie alle darauf einigen, wer jetzt die neue Zentrale ist, der dann den offiziellen Linux-Kernel rausgibt, aber es ist auf jeden Fall erstmal die ganze Geschichte bei jedem lokal kopiert.
Okay, wenn ich dich richtig verstehe, dann ist also der hauptsächliche Unterschied, dass wenn ich das jetzt zum Beispiel mit Subversion, SVN mache, dass ich dann zwar den aktuellen Stand mir erstmal runterlade vom Server, aber ich bekomme keine Historie dazu.
Ja.
Okay, ja.
Also man hat halt natürlich Befehle drin, um dann zum Beispiel SVN, also das entsprechende Tool, was man halt als Client-Programm ausführt, da hat man natürlich solche Befehle wie, ich möchte jetzt die History von einer bestimmten Datei sehen. Ne? Ich möchte irgendwie sehen, welche Änderungen waren an dieser Datei, zu welchen Zeiten. Aber das fragt dann halt den Server in dem Moment, weil ich halt selber lokal nur eine bestimmte Version rumzuliegen habe.
Okay, und bei Git kommt einfach alles mit diesem ganzen, man sagt ja immer Repository, also mit der ganzen Kiste, die man sich da runterlädt, kommt das alles mit einem Mal mit, sozusagen. Ja. Mhm. Okay, ja.
Das klingt jetzt auch erstmal so, als ob es massiv viel Speicherplatz verwenden würde, weil ich meine, habe ich einen Linux-Kernel rumzulegen? Das kann ich mal kurz gucken.
Ich habe ihn gerade eben runtergeladen, das sind 228 Megabyte als ZIP und gerade eben läuft der Download von dem Git-Repository, um beides mal miteinander zu vergleichen.
Also ich habe ihn hier ausgecheckt, also ich habe hier ein Git-Repository, eine Kopie von dem Git-Repository von Linux. Die tatsächlichen Quelltexte sind 900 Megabyte groß. Die gesamte Geschichte insgesamt sind 2,4 Gigabyte, also naja, fast dreimal so viel. Aber was eigentlich sehr erstaunlich ist, wie gut das komprimiert, weil das ja wirklich, also ich sehe gerade im Übrigen, das ist von 2018 meine Version, das ist nicht mehr die neueste. Aber das gibt eine Darstellung von der Größenordnung her. Ich kann mal gucken, wie weit die Geschichte zurückgeht. Ich muss mal hier kurz zum Ende scrollen. Gucken, wie lange das dauert.
Du suchst den ersten Commit? Achso, wir haben Commit noch nicht erklärt, das sollten wir noch machen.
Ich suche den, ja, Commit ist im Prinzip einfach das Wort für Version. Ne? Das ist
nur eine Einreichung, also so, man bekennt sich dazu, man reicht das ein quasi. Ne?
Ja, ne, also quasi ein bestimmter Stand, den man halt mal committed hat, ne, also auf den man sich festgelegt hat. Der erste Commit im Git-Repository von Linux ist vom 16. April 2005. Und jetzt können wir noch mal was anderes machen. Ich guck mal kurz, wie viele Commits es gibt. Das dauert auch einen kurzen Moment. Wer es zu Hause probieren möchte, git log --oneline pipe wc-l. Und ich sehe, es sind 782.000 Commits, die ich hier gerade habe. Wie gesagt, es geht nur bis 2018 mit mir, weil ich jetzt seitdem wahrscheinlich keine Änderungen mehr mir reingezogen habe. Aber das nur so als Größenillustration vielleicht. Und das ist ja absolut bombastisch, dass ich halt diese 900 Megabyte oder was das da war an Code und was nicht alles habe. Und davon habe ich 782.000 Versionen rumzuliegen. Also gut, die älteren sind natürlich ein bisschen kleiner wahrscheinlich. Es ist ja bei der Zeit gewachsen durch Unterstützung für neue Geräte und so weiter. Aber ich habe 782.000 Versionen insgesamt und das ist nur dreimal so groß wie der aktuelle Stand. Da ist wirklich massivste Kompression am Werke, was gerade bei diesem ganzen Quelltext natürlich immer super funktioniert, weil es halt immer nur kleine Änderungen sind tendenziell. Also das meiste bleibt halt immer dasselbe. Und man muss sich dann im Prinzip nur die Änderungen merken. Da gibt es eine relativ starke Delta-Kompression, nennt sich das dann halt. Also dass quasi Git sich alle Dateien anguckt, die halt vorliegen und dann halt sich überlegt, die Dateien hier sind sich am ähnlichsten, also kann ich jetzt eine von den beiden Dateien darstellen als eine sehr kleine Änderung im Vergleich zu der anderen Datei. Und dadurch kommen dann diese sehr starken Kompressionswerte zustande.
Die aktuelle Kernel-Version hat übrigens 1.029.938 Commits und ist eine Stunde alt.
Oh, jetzt sind schon über 1 Million, sehr gut. Also das sieht man halt bei Git nicht so unbedingt, weil das sind die Commits sind keine Versionsnummern, also halt einfach fortlaufende Nummern, wie man das bei SVN hatte. Ich weiß, ich war beim KDE-Projekt damals, als die noch SVN verwendet hatten und da gab es dann mal die große Feier, als es den Commit 1 Million gab. Das war, glaube ich, 2008 irgendwie sowas. Als sie noch auf SVN waren. Mittlerweile sind sie auch auf Git. Bei Git sind das keine Nummern, wie gesagt, weil ja jeder zu jeder Zeit irgendwelche neuen Commits erstellen kann und es gibt halt keine zentrale Autorität, die halt hochzählt. Selbst wenn ich jetzt Version 42 hätte, wüsste ich ja nicht, ob ich jetzt 43 machen kann oder ob vielleicht jemand anders schon 10 weitere Commits gemacht hat oder 100 oder 1000. Und deswegen versucht Git das auch gar nicht erst, sondern dort sind Commits irgendwelche Hashes, also irgendwelche Folgen von Hexadezimalzahlen. Und das werden wir gleich noch sehen, wie die zustande kommen.
Das deutsche Wort ist Streuwertfunktion.
Kusch. Genau. Ich habe hier einen kurzen Punkt zur Geschichte der ganzen Sache, weil wir haben ja schon angesprochen, dass Git von Linus Torvalds gemacht wurde und Linus ist zwar einer der bekanntesten Entwickler, ist aber gar nicht dafür bekannt, so viele Projekte zu starten. Ich glaube, ich habe sehr, sehr viel mehr verschiedene Software geschrieben als Linus wahrscheinlich. Er ist halt hauptsächlich bekannt für Linux. Er ist bekannt für Subsurface, was ein Programm ist zum Loggen von Tauchgängen, weil er wohl als Hobby Taucher ist und da halt quasi eine Anforderung hatte, die er sich selber mal befriedigen musste. Und die dritte Software, für die er halt bekannt ist, ist im Wesentlichen Git. Und das kommt daraus halt aus der Arbeit mit Linux. Linux hat relativ früh entschieden, dass diese zentralen Systeme wie CVS oder SVN für sie nicht funktionieren, eben weil die Entwicklung des Kernels so massiv verteilt ist. So ein zentrales System, das funktioniert halt, wenn man ein bestimmtes Team in einer Firma hat, meinetwegen, die sich halt auf einen so einen zentralen Server einigen und wo auch hinreichend gegeben ist, dass die alle den Server mal erreichen können, wenn sie daran arbeiten. Die Linux-Kernentwicklung ist halt dermaßen verteilt über Dutzende, wenn nicht Hunderte von verschiedenen Firmen oder natürlich nochmal irgendwie eine Herrschaft von Freiwilligen, die daran mitarbeiten, dass das halt nicht sinnvoll ist, irgendwie so einen zentralen Server zu haben. Insbesondere deswegen, weil halt man nicht möchte, dass alle einfach raufcommitten können auf diesen Server, also dass einfach alle neue Versionen reinschieben können. Es soll ja irgendwie durch so einen Sichtungsprozess gehen, wo dann es halt Linus gibt, der sich als letzte Instanz die ganzen Änderungen anguckt, aber davor gibt es ja auch schon Leute, die für Linus quasi Sachen vorsichten. Dann gibt es halt den Typen, der sich um USB-Änderungen kümmert. Dann gibt es den Typen, der sich um Netzwerkänderungen kümmert. Und wahrscheinlich gibt es dann noch einen Typen, der sich um bestimmte Teile von Netzwerksystemen irgendwie kümmert. Und so gibt es dann halt so eine Kaskade von Vorprüfungen, bevor es dann irgendwann mal bei Linus ankommt. Und das ist ein Modell, was man halt mit SVN nicht sehr gut abbilden kann, mit solchen zentralen Systemen, wo man was Dezentrales braucht. Und die hatten das relativ lange nur über E-Mail gemacht, so in den 90er Jahren. Seit 2002 hatten sie dann ein proprietäres System verwendet namens BitKeeper, also eins, was nicht Open Source ist, eine Quellcode-Verwaltung von der gleichnamigen Firma BitKeeper. Da gab es dann aber Streit um die Nutzungsbedingungen für diese Software. Also es gab da quasi eine besondere Ausnahmegenehmigung, dass halt die Linux-Kernel-Entwickler halt diese Software verwenden dürfen, ohne dafür extra Geld zu bezahlen, wie es normalerweise der Fall wäre. Und im Gegenzug dürfen die aber nicht reingucken, was da in interner passiert in der Software. Also dürfen nicht versuchen, das zu reverse-engineeren. Und da hatten mindestens einer von diesen Heerscharen von Kernel-Entwicklern halt dann mal reingeguckt, wollte mal sehen, was da so abgeht. Und deswegen hat dann BitKeeper gesagt, so, das reicht jetzt, dann könnt ihr es halt nicht mehr verwenden. Und dann war es natürlich die Frage, was nehmen wir jetzt stattdessen? Und dann hat Linus sich einmal alle Optionen angeguckt, die es damals gab, an dezentralen Versionsverwaltungssystemen, hat gesagt, alles scheiße, hat sich 2 Wochen in seinen Keller zurückgezogen und kam zurück mit Git.
Ja, ja.
Ich glaube, das ist nicht mal wirklich übertrieben. Das ist, glaube ich, wirklich so einigermaßen. Es ist total spektakulär, wenn man sich als technisch Interessierter das Git-Repo von Git anguckt, weil Git selber wird ja auch in Git entwickelt. Und die allerersten Commits ganz am Anfang, die sind halt quasi von Linus von Hand geschrieben.
Okay, ja.
Das war dann halt so ein Zeitpunkt, zu dem Git dann halt irgendwie aus so ein paar kleinen Shell-Skriptchen bestand. Und die ersten Commits so, die hat Linus halt dann von Hand ausgerechnet, so nach dem Motto. Und dann kann man dann wirklich sehen, wie sich das von Anfang an dort entwickelt hat. Das ist natürlich bei allen anderen Leuten, die Git verwenden, ein bisschen einfacher, weil das Git gibt es jetzt halt nun mal schon. Da kann man einfach loslegen, wenn man heutzutage ein Softwareprojekt startet. Ich weiß tatsächlich, gerade gestern habe ich ein neues Git-Repo angefangen für eine Software, die ich schreibe. Das tut jetzt hier prinzipiell nicht zur Sache, aber das ist ja heutzutage einfach im Prinzip, ich sage hier Git init und dann habe ich ein neues Git-Repository und dann geht's los. Ne? Oder ich bin tatsächlich dann eher auf einer Webseite, wo man Git-Repositories verwalten kann für sich selbst und habe dann halt da auf so einen Knopf gedrückt und gesagt, jetzt hier bitte ein neues Git-Repository und Namen eingegeben, eine Beschreibung, eine Lizenz ausgewählt und los geht's, ne?
BitKeeper gibt es übrigens immer noch und ist jetzt selbst Open Source unter der Apache 2 Lizenz und wirbt auch noch damit, dass sie mal vor 10 Jahren den Linux-Kernel gemacht haben, aber dass das eigentlich nicht nur das war, was es gemacht hat. Also es hat auch ein paar andere Anwendungsfälle.
Aber ich glaube, das ist wirklich, wo viele gute Software am Ende rauskommen. Es gibt immer so diese Software, die dann von irgendwelchen Komitees sich ausgedacht wird, wo sich dann Leute hinsetzen und 10 Jahre lang Anforderungen sammeln und irgendwie riesige Projektdesign-Handbücher schreiben und was nicht alles und dann quasi die perfekte Software für alle Anwendungsfälle bauen wollen. Und die Software, die tatsächlich gut ist am Ende, ist halt, wo einer irgendwie sagt, ich habe jetzt hier ein echtes Problem, was ich lösen will. Ich baue jetzt mal was und baue das dann halt wirklich entlang seiner eigenen Erfahrung, was halt jetzt die Probleme sind, die zu lösen sind. Da kommen tendenziell, glaube ich, die besten Softwares raus. Ich meine, man kann bei Git debattieren, ich meine, das können wir vielleicht am Ende auch nochmal anreißen, was so die eventuell eine Kritik von Git ist, aber die hauptsächliche Kritik ist, dass Git ein bisschen arkan ist, was so die Benutzeroberfläche angeht. Also man verwendet es halt in der Kommandozeile und man braucht da ein gutes Verständnis davon eigentlich, wie eigentlich Git intern funktioniert. Und das ist halt genau eine Reflexion davon, wie Linus halt damit umgeht. Linus weiß natürlich ganz genau, wie Git funktioniert und dementsprechend geben die ganzen Befehle halt für ihn Sinn. Und wenn man halt Git effektiv einsetzen möchte, ist es durchaus sehr hilfreich, dieses Datenmodell ebenfalls zu verstehen, damit man dann auch versteht, was die ganzen Befehle alle tun. Und da gibt es durchaus Kritik, dass es Alternativen gäbe, die halt ein bisschen intuitiver sind, die sich mehr an dem Vorstellungsmodell des normalen Nutzers orientieren, als an dem, wie halt dann intern die Datenstrukturen aussehen.
Für alle Hörer, die sich das auch gerade gefragt haben, ein Arkan war ein Längenmaß in Armenien und steht in Bedeutung des Maßes Schnur. Ein Arkan waren 12 Saschen, was ungefähr 25,6027 Meter sind. Bitteschön.
Ja, genau. Das ist exakt, was ich meinte, danke.
Nein, es hat absolut nichts mit dunklen Geheimnissen zu tun, ja.
Nein, hat's nicht.
Okay, aber auf die interne Struktur können wir vielleicht nachher noch ein bisschen kommen. Ich weiß nicht, gehen wir erstmal noch die Punkte hier durch, oder? Woher kommt der Name Git? Das finde ich echt eine lustige Geschichte.
Ja, ich habe es aus der Wikipedia rauskopiert als einen Satz hier. Torvalds sarcastically quipped about the name Git, which means unpleasant person in British English. And he said, I'm an egotistical bastard and I name all my projects after myself. First Linux, now Git. Also es heißt halt, Git heißt so als Slangwort im britischen Englisch halt eine unangenehme Person. Ne? So ja, ich weiß gar nicht, wie wir uns im Deutschen übersetzen. Depp, ja, gut. Ich weiß nicht, ob es das so richtig passt. Ne? Wie eine unangenehme Person halt vor allem. Jetzt nicht irgendwie unbedingt eine Dumme oder sowas. Ne? Vielleicht ein bisschen eine nicht ganz so scharfe Version von Arschloch. Ja, ne, also das ist ja schon sehr krass. Also ich meine, ich glaub, es ist ein bisschen weniger krass als das, ne? Und er sagt halt hier, ich bin halt ein totaler Egoist und deswegen benenne ich alle meine Projekte nach mir selbst. Erst Linux, dann halt Git.
Ja.
Ja, gut.
Tatsächlich ist es aber wohl so, dass er einfach einen möglichst kurzen Befehl gesucht hat, also mit wenigen Zeichen und das ist wohl mittlerweile gar nicht mehr so einfach, so kurze Zeichenkombinationen zu finden, die so in der Befehlsliste, die es da so gibt, noch frei sind.
Ja, es gibt halt nur so und so viele 3-Buchstaben-Kombinationen, ne?
Genau.
Der Witz ist ja, ich habe so viele Alias in meiner Shell, also in der Kommandozeile bei mir habe ich halt konfiguriert sehr viele Aliase, die Git-Befehle noch kürzer machen. Also zum Beispiel gibt es halt Git-Status, das zeigt halt an, welche Änderungen man gerade hat, die man noch nicht in einen Commit gegossen hat. Und das habe ich bei mir abgekürzt zu ST, weil das halt, ja, das hat mir wahrscheinlich irgendwie schon mehrere Monate meines Lebens Zeit gespart, dass ich das vor 10 Jahren so konfiguriert habe, weil ich quasi, wenn ich irgendwie arbeite, also alle paar Minuten mal Git-Status mache, um zu gucken, was so gerade los ist, was ich eventuell noch nicht committed habe und so. Das ist immer so eine Ökonomie, die sich dann einstellt, dass man alles möglichst kurz haben will, was man irgendwie machen möchte. Und dann ist natürlich hilfreich, dass Git nur 3 Buchstaben sind. Ich hatte mal bei dem Programm ACK, was ein Ersatz ist für das Programm grep, hatte ich mal, da stand in der Liste von Features quasi, stand so drinne 25% kürzere Befehlsname. Weil es halt ein Buchstabe weniger ist.
Ja, okay.
Ja gut. jedenfalls, ja, dann habe ich tatsächlich auf der Liste noch den Punkt des Datenmodells. Das ist, glaube ich, der Punkt, der hier am interessantesten ist, weil das halt so eine Sache ist, es gibt sehr viele Leute, die heutzutage Git verwenden, sei es halt für Quellcode, sei es halt für irgendwelche LaTeX-Dokumente, sei es für Konfigurationen zum Beispiel, also zum Beispiel auch die Konfigurationen von meinen Systemen, zum Beispiel die Systeme, wo ich NixOS verwende, die liegen auch in Git-Repositories. Im Prinzip heutzutage, ja, eigentlich liegt fast alles, was ich irgendwie habe, was nicht gerade irgendwie große Binärdateien sind, wie irgendwie Filme oder Bilder oder sowas, liegt eigentlich alles in irgendeiner Form in Git-Repositories bei mir. Das ist ja bei vielen Leuten der Fall, die so ein bisschen im IT-Umfeld unterwegs sind. Du meinst ja zum Beispiel auch, für unseren Podcast haben wir auch ein Git-Repository, wo die Shownotes drin liegen und eventuell Notizen und all solche Sachen. Und dafür ist es durchaus hilfreich, sich mal dieses Datenmodell klarzumachen, eben weil halt diese Benutzeroberfläche, die man in der Kommandozeile hat, sehr davon abhängt, dass man dieses Datenmodell verstanden hat.
Dann vielleicht wird ja jetzt alles besser für mich.
Oder zumindest ist die Verwirrung jetzt noch umfassender. Eins von beiden wird passieren.
Okay, irgendwas ist passiert, ja.
Die grundsätzliche Datenstruktur, die bei Git relevant ist, nennt sich Merklebaum. Und ich habe hier als Kurzbeschreibung reingeschrieben, Blockchain ohne Finanzprodukte. Also dieses Blockchain-Thema lässt uns irgendwie nicht los.
Fiese Seitenhieb.
Bei einem Merklebaum ist die Idee, wir haben ja diese Hash-Funktionen gehabt, die haben wir sicherlich auch im Pentaradio schon mal erklärt. Wer jetzt nicht weiß, was eine Hash-Funktion ist, da gehe ich jetzt sofort den Verweis auf die Schlüsseltechnologie Folge 4, wo wir das sehr ausführlich besprochen haben.
Werbung in eigener Sache. So langsam wird es echt lächerlich, Leute.
Das ist, ich kann auch nichts machen, wenn das so gut passt. Da haben wir 20 Minuten mal ausführlich Hash-Funktionen erklärt, also sowohl die normalen als auch die kryptografischen. Und bei einem Merklebaum ist jetzt die Idee, generell ist das eine Datenstruktur. Also Baum als Datenstruktur heißt erstmal, ich habe irgendwie so Knoten und die können darunter andere Knoten haben. Und dann ist es halt so, ja, wie bei so einem Baum, ne? Ich habe quasi die Wurzel, dann habe ich den Stamm, die Äste, die Zweige und dann immer die Blätter, ne? Und quasi die Blätter hängen an den Ästen, an den Zweigen, die Zweige hängen an den Ästen, die Äste hängen am Stamm und der Stamm hängt an der Wurzel. Und so eine ähnliche Struktur nennt sich dann halt Baum, also quasi, ich habe irgendwo so eine Wurzel und dann hängt alles, ist dann alles von dort erreichbar durch irgendwelche Verbindungen. Und bei einem Merklebaum ist jetzt die Idee, ich will die Integrität der Daten in dem ganzen Baum sicherstellen. Also an jedem Knoten kann ich irgendwie Daten rumliegen haben und will jetzt irgendwie sicherstellen, dass die Integrität der Daten gegeben ist. Und dann könnte ich jetzt halt sagen, ich mache halt so einen Hash über den ganzen Baum, aber wie mache ich denn das genau? Und dafür fange ich dann halt bei den Blattknoten an, dann nehme ich die Daten, die dort drinnen liegen, nehme darüber einen Hash, schreibe den dann halt hin. Dann gehe ich zu den nächsten Knoten, die da drüber liegen, und ich sage jetzt einfach, bei jedem Knoten, der Kinder hat, mache ich einen Hash über die Daten, die in dem Knoten selber drin sind und über die Hashes von allen Kinderknoten, also alle Knoten, die da drunter hängen. Also wenn ich jetzt bei dem im Baum, in der Baumanalogie bei dem Zweig bin, nehme ich halt noch die Hashes von allen Blättern dazu. Und wenn ich im Ast bin, dann die Hashes von allen Zweigen, die an dem Ast hängen. Und dann habe ich am Ende irgendwann, komme ich bei meinem Wurzelknoten an und habe auch dort einen Hash. Und der enthält dann rekursiv alle Daten, die in diesem ganzen Baum drinne stecken. Das ist die grundsätzliche Idee bei diesen Merklebäumen. Also im Prinzip eine Strategie, wie ich Hashing machen kann, um Datenintegrität von so Binärdaten sicherzustellen, ausgeweitet auf dieses Baumstrukturkonzept. Und wenn das dann ein kryptografischer Hash ist, wie das bei Git tatsächlich auch der Fall ist, hätte ich dann zum Beispiel die Möglichkeit zu sagen, ich will vielleicht zum Beispiel dokumentieren, dass ich irgendwie bestimmte Dokumente gehabt habe zu einer Zeit. Und dann ist ja eine Möglichkeit, einfach einen Hash davon zu ermitteln. Und dann halt zu sagen, zum Beispiel das Dokument XY hier, meinen Kaufvertrag für irgendein Grundstück oder was, hat folgenden Hash und ich lasse mir vielleicht dann irgendwie diesen Hash notariell beglaubigen oder ich veröffentliche den irgendwo, damit ich dann sagen kann, hier können Sie sehen, ich habe diesen Hash irgendwie in 2010 schon mal bei Twitter gepostet. Das ist ein Beweis dafür, dass ich damals schon diesen Kaufvertrag hatte, in genau der Fassung. Und so kann ich das halt, das ist prinzipiell auch ausweiten. Ich könnte zum Beispiel meine gesamten Verträge oder Papierverkehr und was nicht alles, könnte ich alles in so einem Git-Repository haben. Und dann ist am Ende der aktuelle Commit, ist halt nach so einem Merkle-Baum folgend, enthält einen Hash von absolut allem, was jemals irgendwie zu diesem Commit geführt hat, inklusive aller vorangegangenen Commits, alle vorangegangenen Versionen, alle Dokumente, die da drin sind und so weiter und so fort. Und ich könnte jetzt zu meinem Notar gehen und sagen, beglaubige mir mal nur diesen Hash. Also einfach nur so ein Zettel, auf dem steht, hier, das ist mein Commit am 1. Januar 2021 gewesen. Und damit hätte ich eine vollständige Dokumentation, eine vollständige Rückführungskette, dass ich alle diese Dokumente, die in diesem Git-Repository drin sind, besessen habe zu dem Zeitpunkt. Ohne dass jetzt der Notar irgendwie 10.000 Seiten Verträge unterschreiben muss. Dann ist natürlich wieder die Frage, wie man das im Zweifelsfall einem Richter erklärt. Das ist dann die Hausaufgabe für den Hörer.
Ich habe gehört, dass die auch besser werden in solchen Dingen.
Ah ja. Ja gut, ich meine, irgendwann wird einfach das eintreten, dass dann irgendwann auch neue Richter dazukommen, die einfach mit dem Kram schon aufgewachsen sind, zumindest so als eventuell technisch interessierte Bystander. Genauso wie es mit Computerspielen ja auch gewesen ist, ne? Dass dann irgendwann hat diese ständige Kritik an, diese ständige Blanko-Kritik an Computerspielen, als dass da geht die ganze Jugend zugrunde, hat dann einfach aufgehört irgendwann, als es halt hinreichend viele Eltern gab, die selber damit aufgewachsen sind. Oder genauso mit Rockmusik damals.
Gibt's eine kurze Erklärung dafür, warum man bei den Blättern anfängt und nicht bei der Wurzel? Weil am Ende komme ich doch bei einem Blatt raus. Ich gehe ja von der Wurzel aus, von dem eigentlichen Ursprung. Oder täusche ich mich da? Habe ich da was falsch verstanden?
Na, ich will ja am Ende ein Hash für alles haben.
Ah.
Das Einzige, von dem ich nur eins habe, ist der Wurzelknoten.
Okay, verstehe. Dann würde ich quasi bei jedem Schritt die andere Hälfte quasi vergessen, sozusagen mitzuhashen.
Ja, quasi. Ne? Also meinst du jetzt mit anderer Hälfte quasi die daneben stehenden Blätter?
Den anderen Zweig, genau.
Ja, genau. Beziehungsweise im Zweifelsfall kannst du auch mehr als nur einen Nachbarn noch geben. Kann ja beliebig viele stimmt. Blätter geben, ne?
Genau.
An einem Zweig. Also da werde ich jetzt wütende Kommentare von Biologen bekommen wahrscheinlich.
Ja, das Wort wäre hier gegenständig.
Ja, das weißt du ja, nicht alles, was hinkt, ist auch ein Vergleich.
Gegenständig wachsende Blätter sind der perfekte Vergleich dafür.
Ja, genau. Also es ist halt an der Stelle so quasi, der Baum baut sich halt aus, dadurch, dass ich halt am Anfang diese Blätter habe, die ich dann schrittweise kombiniere, dann zu immer größeren Bäumen.
Okay.
Mhm. So kann man sich das dann vielleicht vorstellen, wie halt auch die Logik ist bei der Berechnung dieser Hashes. Tendenziell habe ich ja dann, zum Beispiel, wenn ich einen Commit habe, ist dann halt ein Blatt, was in diesen Commit eingeht, halt der vorangegangene Commit, auf dem ich das basiere. Und das heißt quasi, ich habe schon diesen ganzen Baum, der meinen alten Commit darstellt, und dann baue ich einen neuen, größeren Baum, der dann auch meinen neuen Commit umfasst. Und dann ist halt der Hash von der gesamten Sache dann dieser neue Commit.
Okay, ja.
Also so baut sich ja die Historie über die Zeit immer weiter auf und der Baum wird immer größer mit der Zeit. Genau. Das sind Merkle-Bäume. Wie gesagt, ich hatte hier gesagt, Blockchain ohne Finanzprodukte, weil eine Blockchain ja im Prinzip auch ein Merkle-Baum ist, beziehungsweise eine Merkle-Liste eigentlich eher, weil es halt eine lineare Sache ist am Ende. Weil ich am Anfang wie diesen ersten Block habe und der zweite Block enthält dann halt den Hash vom ersten Block, der dritte Block enthält den Hash vom zweiten und so weiter und so fort. Und so gibt es halt immer diesen Rückbezug, der eine kryptografische Absicherung gibt, dass niemand die älteren Blöcke manipuliert hat, um dann irgendwie Transaktionen zu fälschen, die bereits passiert sind.
Ja.
Das ist der Grund, warum eine Blockchain im Prinzip ja ein Merkle-Baum ist. Was so ein bisschen meine Kritik an diesem Blockchain-Hype ist, weil es immer so dargestellt wird, als ob dieses Grundkonzept von Blockchain halt das Neue ist, während Merkle-Bäume eigentlich Technologie der 70er Jahre sind. Also im Prinzip, seit es kryptografische Hash-Funktionen gibt, war es halt die Frage, wie man die auf Bäume anwendet, was eine sehr häufige Datenstruktur ist. Und dann war das Prinzip, dieses Konzept von Merkle-Bäumen im Prinzip zwingend in dem Moment. Die wesentliche Innovation, die Blockchain als Finanztechnologie ja gemacht hat, war, dass man so eine Blockchain weitertreiben kann, ohne dass es eine zentrale Autorität gibt. bei so einem Versionsverwaltungssystem ist es ja dann halt so, dass dieser Baum halt immer weiter gefüllt wird, aber es gibt halt, es gibt dann halt immer zumindest eine lokale Autorität, die halt dafür sicher, die halt dann sicherstellt, wie jetzt halt der Baum weitergesponnen wird. Ne? Also wenn ich jetzt halt einen neuen Commit bei mir mache, dann vergrößere ich halt den Baum um diesen Commit. Und wenn Linus dann irgendwie sich entscheidet, meine Änderung reinzuziehen, dann vergrößert er seinen Baum darum. Also es gibt dann halt immer für jedes Git-Repository, für jeden einzelnen Klon gibt es halt diese Autorität des Nutzers, der halt davor sitzt und der halt entscheidet, was da jetzt reinkommt und was nicht reinkommt. Und bei Blockchain im Finanztransaktionssinne gibt es dann halt verschiedene Protokolle, das hauptsächlich hier dieses Proof of Work, um zu erreichen, dass quasi die ganze Welt gleichzeitig irgendwie daran kollaborieren kann, diese Blockchain weiterzutreiben, ohne dass sie sich gegenseitig vertrauen müssen irgendwie oder irgendwie einen großen Anführer wählen müssen.
Okay, gut.
Die Frage ist jetzt natürlich, wie dieser Merkle-Baum den Git konkret handhabt, mit Leben zu füllen ist. Und im Prinzip haben wir drei verschiedene Arten von Knoten in diesem Baum drin, die dann am Ende unsere ganze Struktur bilden für unser Git-Repository. Das erste ist ein Blob. Blob kennt man vielleicht schon aus anderen technischen Zusammenhängen. Das ist so eine Abkürzung, die meistens gelesen wird als Binary Large Object. Also im Prinzip halt ja einfach ein Haufen Binärdaten. Und zum Beispiel halt der Inhalt einer Datei ist ein Haufen Binärdaten. Ne? Irgendwie, wenn ich so eine Datei habe, dann ich habe vielleicht einen Namen und ich habe irgendwie ein Datum, wann das erstellt oder geändert wurde oder was. Aber ich habe hauptsächlich dann halt diesen Dateiinhalt, der halt erstmal einfach so eine Folge von Bytes ist. Und ein Blob ist halt einfach nur eine Folge von Bytes. Und dann kann ich halt davon den Hash ausrechnen. In dem Fall bei Git ist es mit SHA-1 als Hash-Funktion, als kryptografische Hash-Funktion. Und dann wird das erstmal so in der Objektdatenbank vom Git abgelegt. Und das ist dann halt meine Datei, zum Beispiel meine Quellcode-Datei. Das ist dann im Prinzip die Blattknoten, womit es ganz am Anfang anfängt. Also da ist ja keine weitere Referenz auf irgendwas anderes drin. Das ist einfach nur dieser Dateiinhalt, der für sich selber steht. Und die nächste Stufe ist dann ein Tree, was natürlich jetzt super verwirrend ist, weil wir gerade hier die ganze Zeit von Merkle-Bäumen reden und jetzt haben wir nochmal ein Ding, was Tree heißt. Ein Tree im Git-Sinne ist im Prinzip der Inhalt eines Verzeichnisses. Also ich habe jetzt irgendwie einen Ordner in meinem Repository drinne, wo verschiedene Dinge rumliegen können. Da können halt Dateien drinne liegen und dann steht dann in dem Tree selber, der Tree selber ist dann halt so eine Textdatei. Da steht dann halt drin, wir haben jetzt hier unter folgendem Dateinamen mit folgenden Berechtigungsbits, also zum Beispiel, ob es ausführbar ist und sowas, haben wir eine Datei mit dem folgenden Hash. Und da ist dann ein Blob referenziert. Und damit haben wir dann unsere erste Stufe von tatsächlichen Merkle-Bäumen. Also wir haben dann halt in diesem Tree steht der Hash von dem Blob drin, der dann den tatsächlichen Dateiinhalt enthält.
Okay, Moment. Nur damit ich folgen kann. Also ich habe eine Datei oder sagen wir zwei Dateien. Jede von diesen einzelnen beiden Dateien nehme ich und mache da so eine Streuwertfunktion drüber, also so eine Hash-Funktion, die quasi wiederholbar einfach dasselbe Ergebnis nimmt, die wiederholbar das gleiche Ergebnis liefert. Ne? Wenn ich genau. Also diese Datei unverändert immer wieder in diese Hash-Funktion schütte, dann kommt immer wieder der gleiche Hash raus. Das bedeutet, ich kann diese Datei zweifelsfrei nachweisen, dass es eben genau diese ist, richtig?
Genau.
Okay.
Und da es eine kryptografische Hash-Funktion ist, ist außerdem sichergestellt, dass es eine verschwindend bis im Prinzip ausgeschlossene Wahrscheinlichkeit gibt, dass man andere Dateien findet, die denselben Hash haben. Das heißt auch, ich kann deduplizieren. Also wenn ich irgendwann mal eine andere Datei sehe mit demselben Hash, dann kann ich davon ausgehen, dass sie auch denselben Inhalt haben wird und muss die nicht doppelt abspeichern.
Okay, cool.
2012 hat es 2,12 Millionen gekostet, einen Collision in SHA-1 zu erzeugen. Habe ich gerade nachgesucht.
Ja, das ist tatsächlich ein Problem bei SHA-1. Das ist halt schon fast hinreichend gebrochen. Die Git-Leute sind auch seit Ewigkeiten dabei, das vorzubereiten, auf ein neueres Hash-Verfahren umzustellen. Das ist tatsächlich auch eine Kritik, die man an Git üben kann, dass das nicht, dass das immer noch so lange dauert, bis da mal auf ein neueres Hash-Verfahren umgestellt wird.
Also um das nochmal kurz zusammenzufassen, es kann sein, dass zwei Dateien, die unterschiedlich sind, denselben Hash haben, aber es ist sehr unwahrscheinlich. Und zwar so unwahrscheinlich, dass man eine gewisse Anzahl an Zeit und Geld aufbringen müsste, damit man eine zweite Datei findet, die diese Eigenschaft hat. Und damals, okay. 2012, waren es ungefähr 2,12 Millionen.
Okay, gut. Und dann gehe ich jetzt hin und schreibe mir quasi, ich stelle mir den Tree jetzt wie so eine Registerkarte vor und auf die schreibe ich drauf, also ich habe diese beiden Dateien liefern diese beiden Hashes Und über all dieses, ne, über den gesamten Inhalt dieser Karteikarte, die ich mir jetzt da gerade geschrieben habe, mache ich wieder einen Hash.
Genau. Und das ist dann der Hash von dem ganzen Tree.
Mhm. Okay, soweit habe ich es verstanden, ja.
Wenn ich jetzt Unterverzeichnisse habe, dann ist das im Prinzip genau dasselbe. Nur anstatt, dass ich dann einen Blob referenziere, referenziere ich stattdessen einen anderen Tree. Also ich habe meinetwegen dann meinen Unterordner, wo dann auch wieder Dateien drin sind. Dann mache ich das als erstes, schreibe dann diese Registerkarte zusammen, mache dann davon den Hash und dann trage ich das ein Verzeichnis weiter oben, halt den Hash von der ganzen Registerkarte ein.
Ja, okay. Mhm. Im Prinzip immer wieder das Gleiche.
Genau, und so baue ich dann rekursiv meine Dateistruktur auf.
Ja, okay. Mhm.
Dann gibt es noch eine Ebene weiter drüber, das sind dann die Commits. Und da steht dann im Prinzip drinne, wer der Autor ist, wann der Commit erstellt wurde, die Commit-Nachricht, also halt so ein Kommentar, den man ranschreiben kann an die Änderung quasi, was man jetzt irgendwie geändert hat und warum und was auch immer, ne? Und dann halt eine Referenz einmal auf den Tree für diesen Commit, also wie halt der Inhalt des ganzen Repositories aussah, als der Commit gemacht wurde. Und außerdem die Hashes von allen direkt vorangehenden Commits, also von allen Parents.
Aha, da schreibe ich also alle hin, die es schon vor mir gab, alle, die ich kenne zu dem
Zeitpunkt. Ja, nicht alle, sondern nur den letzten im Prinzip, weil normalerweise sind ja alle indirekt erreichbar, wenn man halt immer wieder die Parents von den weitergehenden Commits untersucht. Ne? Es kann durchaus sein, dass man mehrere Parents hat, wenn man zwei verschiedene Zweige zusammenführt. Aber normalerweise, die meisten Commits haben genau einen Parent, der halt der vorangegangene Commit ist auf dem entsprechenden Zweig.
Aha, okay. Dann habe ich quasi da draufstehen wieder diese Hash-Funktion und dann, was mein Vorgänger war. Und den Vorgänger kann ich dann wieder fragen, was sein Vorgänger war und so weiter, sodass ich dann quasi bis zur Quelle immer weiter zurückkomme.
Ja. Kann jemand mal ein kleines Git-Repository vorschlagen, was wir alle mal schnell pullen können? Also ich würde ungern den Linux-Kernel nehmen wollen, weil das dann ewig dauert, bis Timeless den auch hat, weil ich würde gerne jetzt einmal Hands-on machen.
D-Menu.
D-Menu, wo ist denn das Git-Repository dazu? Das könnt ihr euch ja alle kurz mal klonen.
Wie mache ich das?
Wie es da steht, Git klonen.
Okay, also ich gebe jetzt hier ein Git, wieder diesen Grundbefehl, diesen Drei-Buchstaben-Befehl, ja.
Genau. Der Unterbefehl ist Clone und dann gibt man halt ein öffentlich oder zumindest von mir aus erreichbares Repository an. Das kann einfach ein anderes Verzeichnis sein irgendwie. Das kann aber auch eine Sache sein, die im Internet liegt, über HTTP oder über das Git-eigene Protokoll erreichbar. In dem Fall ist es HTTPS. Dann wird halt ein komplettes Abbild dieses anderen Repositories gezogen und halt hier lokal hingelegt. Genau. Und ich habe jetzt hier den Commit 1A13D. Ich buchstabiere diese Befehle nebenbei mit ins Pad rein. Also wer das zu Hause nachverfolgen möchte, der kann das gerne nachverfolgen. Bei uns ist das jetzt im Zeitpunkt der Aufnahme. Und da sehe ich jetzt halt, wenn ich hier getref-pass-head mache, also head ist der aktuelle Commit, der halt der aktuelle Stand ist, den ich hier bei mir tatsächlich lokal im Dateisystem ausgecheckt habe, wie man dann sagt. Also quasi der Stand, der halt wirklich im Dateisystem abgebildet ist, damit ich daran arbeiten kann. Und mit diesem ref-pass, also ref wie revision, was halt ein anderes Wort für ja commit ist im Wesentlichen, das Wording ist so ein bisschen verwirrend eventuell, kriege ich dann halt raus, was die commit-ID ist, also eben dieser Hash. Und das ist hier bei mir jetzt 1A13D046 und so weiter und so fort. Man gibt dann meistens nur so die ersten 7 bis 10 Stellen davon an, wenn man normalerweise über Commits redet. Und jetzt können wir mal machen, dass wir uns dieses Commit-File tatsächlich angucken. Und das machen wir mit Commit angucken. Ich tippe das jetzt hier live auch mit ins Pad rein, mit git cat file-p. Also cat kennt man ja eventuell auch als Befehl, das sagt halt, das ist halt einfach irgendwie eine Datei auszugeben oder verschiedene Dateien aneinander zu hängen, aber hauptsächlich wird es tatsächlich verwendet, um einfach nur eine Datei auszudrucken. Und in dem Sinne wird auch das bei git verwendet. Dieser Unterbefehl cat file gibt ein Objekt aus der Objektdatenbank aus und da liegen halt diese ganzen Commits, Trees und Blobs jeweils indexiert nach ihrem Hash. Dann sehen wir hier, tatsächlich ist dieser Commit, geht es wohl darum, dass gerade Version 5.0 veröffentlicht wurde. Habt ihr das vor?
Ja, genau. Ja, steht hier. Bump Version to 5.0.
Genau, also das hier ganz unten ist halt die Commit-Nachricht. Bump Version to 5.0 and Bump License hier. Kann auch beliebig lang sein. Also zum Beispiel, wenn man jetzt irgendwie eine Änderung hat, die irgendwie eine Auswirkung auf Geschwindigkeit vom Code hat, dann könnte man auch irgendwie sagen, ich habe hier folgende Messung gemacht und habe festgestellt, meine neue Version ist jetzt unter diesem bestimmten Test hier 10% schneller oder all solche Sachen, ne? Oder man könnte erklären irgendwie, das sieht jetzt komisch aus, was ich hier gemacht habe, aber das geht darum, irgendwie eine bestimmte Hardware zu unterstützen, die sich ganz komisch verhält in bestimmten Situationen oder sowas alles, ne? Da kann man auch relativ viel mitunter reinschreiben. Genau, aber das ist halt der Freitextteil quasi von der Sache. Und wir sehen oben 4 Zeilen, die fest formatiert sind. Das eine ist die Referenz auf den Tree. Da werden wir dann gleich als nächstes noch weiter runtergehen. Aber das ist im Prinzip das Top-Level-Verzeichnis von dem Repository in der Version, wie sie halt in dem Commit drin steckt. Wie wir es jetzt halt gerade gelernt haben. Also nach diesem Prinzip des Merkle-Baums, wir referenzieren jetzt halt rekursiv auf die Dinge, die enthalten sind in diesem Commit. Mhm. Und darunter haben wir einmal den Parent. Das ist halt der Commit, der direkt davor war, auf den wir halt zurückreferenzieren, um halt die Ordnung zu definieren. Und außerdem ist dann hier noch der Autor und Committer angegeben. Autor und Committer können auch noch zwei unterschiedliche Dinge sein. Wenn jemand jetzt einen Patch geschrieben hat und zu Linus geschickt hat, dann könnte es halt sein, dass der Autor halt eine Person ist und der Committer könnte dann zum Beispiel Linus sein. Oder im allgemeinen Fall eine andere Person aber. Und man sieht auch zwei verschiedene Zeiten hier tatsächlich. Irgendwie da steht hinten noch dran, zu welchem Zeitpunkt das committed wurde hier als so ein Unix-Timestamp. Also 1599064, was ist das? Das ist der 2. September 2020 um 18.30 Uhr unserer Zeit. Genau, und dann können wir halt das Gleiche wieder machen. Dann können wir auch git-cut-File nochmal machen und in den Tree reingucken. Also wir nehmen hier dieses E299F und so weiter. Und dann sehen wir, wie so ein Tree aussieht.
Oh, interessant. Ja, da habe ich jetzt quasi alle Blobs aufgelistet, die in dem Tree drin stehen. Oder die selbst wieder Trees sind. Kann ich das unterscheiden?
In dem Fall ist es tatsächlich relativ langweilig, weil das alles in einem einzigen Ordner liegt, ohne weitere Unterverzeichnisse. Aber ja, es ist, ist in dem Fall Dateien. Wenn es halt Unterverzeichnisse gäbe, würde da halt anstatt Blob würde Tree dastehen und dann wäre der Hash halt, der dann dort steht, halt für einen weiteren Tree.
Genau, und dann könnte man sich aber da dann auch wieder weiter runterhangeln sozusagen und das alles angucken. Mhm.
Und wir sehen auch vorne hier die Dateiberechtigungsbits, also die meisten Sachen haben hier 100644, was eine reguläre Datei ist mit normalen Zugriffsrechten. Die zwei in der Mitte hier, die Menüpath und die Menürun sind ausführbar, deswegen hat man da 755. Das ist vielleicht ein bisschen kryptisch für Leute, die sich mit Unix nicht so auskennen, aber das sind Unix-Permission-Bits. Das würde jetzt, glaube ich, zu weit führen, da noch eine Einführungsvorlesung zu halten.
Die Zahlen sagen aus, was man mit dieser Datei machen darf. Ja. Darf man sie lesen, schreiben oder ausführen oder genau. Mehreres davon.
Ja, und wer das darf, ne?
Ja, genau.
Was halt die Magie noch ist, wenn man halt so eine kryptografische Hash-Funktion hat, wie gesagt, ja, SHA-1 hat halt das Problem, dass SHA-1 tatsächlich schon Kollisionen hat, die bekannt sind, aber die prinzipielle Idee ist halt wirklich, wenn ich denselben Hash habe, dann ist es auch dasselbe Objekt und also derselbe Inhalt und das trifft ja dann rekursiv zu. Also wenn ich jetzt halt einerseits natürlich das bei einem Blob habe, wenn ich zwei Blobs habe mit demselben Hash, dann ist es dieselbe Datei for all intents and purposes und ich muss sie nicht doppelt ablegen, dann kann ich die deduplizieren. Und genauso auch, wenn ich jetzt halt so einen Tree habe, den ich nach diesem Prinzip gebaut habe, dann ist es halt auch so, wenn ich zum Beispiel zwischen zwei Commits an einem bestimmten Und-Ordner nichts geändert habe, dann kommt einfach genau derselbe Tree mit demselben Hash raus und das wird dedupliziert und einfach nicht als Änderung abgelegt, sondern es werden dann nur die Dinge abgelegt, die sich tatsächlich geändert haben.
Okay, das ist ja wahrscheinlich der entscheidende Grund dafür, dass eben diese Wachstumsrate so gering ist, ne? Dass man über diese über 1 Million Commits eben nur, weiß ich nicht, die 2,5-3-fache Datenmenge angesammelt hat, sozusagen.
Das andere ist halt diese Delta-Kompression, die ich bereits sagte. Wenn ich irgendwie eine Quellcode-Datei habe mit 1000 Zeilen und ich ändere jetzt in der nächsten Version vielleicht 10 davon, dann kann ich das halt relativ gut komprimieren, indem ich die zweite Datei ablege als so eine Referenz. Übrigens, ich bin fast dasselbe wie diese Datei da drüben und hier ist die Änderung, die noch dazukommt. Und dadurch ist es deutlich kompakter, als wenn ich die Dateien jeweils einzeln komprimieren würde.
Okay, ja.
Das heißt aber, wenn eine von diesen Dateien beschädigt ist, dann funktioniert das ganze Repo nicht mehr.
Im Prinzip ja. Es gibt auch einen Befehl dafür, git fsck. Also git fsck. Fsck kennt man halt eventuell als Befehl, der Dateisysteme prüft. Und im Prinzip ist git ja, wenn man es so will, auch so eine gewisse Art von Dateisystem. Halt ein bisschen auf einer anderen Abstraktionsebene. Und dementsprechend haben sie da auch diesen Befehl, diesen Namen entlehnt. Und da werden halt alle Objekte einmal geprüft, ob sie halt noch Sinn ergeben, entsprechend ihre Hashes und sowas. Eventuell wird auch bei Trees und bei Commits geguckt, dass das Format stimmt. Also diese Formatierung, die halt Git erwartet, um halt zu verstehen, was in dem Commit vor sich geht.
Okay, gut. Gehen wir jetzt noch weiter in die Technik rein oder wäre es das für dich erstmal?
Ich bin tatsächlich im Überlegen, ob wir jetzt noch wie viel wir noch weitermachen wollen, weil die Zeit auch schon ziemlich fortgeschritten ist. Also wir sind, wir sind ja schon lange in der Podcast-Fassung. Ich werde irgendwo was reinschneiden müssen für die Radiofassung, eine Abmoderation. Das ist ja mal das Problem mit unserer 1:30. Ja, dann macht man doch deine Fragen, würde ich sagen.
Jetzt habe ich was gemacht. Ich habe mir zum Beispiel mein System hier neu aufgesetzt auf meinem Notebook und habe einfach vorher ein Backup gemacht und habe jetzt das Backup wieder reingeholt. Habe ich damit jetzt irgendeinen Fehler gemacht? Ne? Also wenn ich dieses komplette Git-Repository zum Beispiel von meiner Diplomarbeit einfach weggespeichert habe und habe mir das dann wieder reingeholt, kann da irgendwas kaputt gehen?
Nö, sofern das Dateisystem danach genauso aussieht wie davor, das ist ja letztendlich auch, was irgendwie passiert, wenn du den Rechner außen wieder anschaltest, ne? Dann ist halt auch, kommt das Git wieder an und guckt dann halt wieder auf das Dateisystem rauf, wie es halt vorher auch war. Und wenn das hinreichend reproduziert ist, was er im Backup macht, dann ist das kein Problem. Es ist halt im Zweifelsfall ineffizient, weil du könntest natürlich sagen, es reicht eigentlich nur, dieses Git.git-Verzeichnis abzuspeichern, wo die Änderung, wo die Historie drin ist, diese ganze Objektdatenbank. Aber falsch ist es auf jeden Fall nicht.
Okay.
Also was ich halt bei mir sagen kann, mein eigenes Backup habe ich irgendwann mal so gebaut, dass es mein komplettes Home-Verzeichnis macht. Allerdings sind im Home-Verzeichnis keinerlei Git-Repositories drin, weil ich halt davon ausgehe, meine Git-Repositories, die liegen halt auf einem Server und auf meinem Desktop-PC und auf meinem Notebook, die sind damit hinreichend gesichert. Deswegen habe ich halt ein komplettes separates Verzeichnis, unabhängig vom Home-Verzeichnis, wo diese ganzen Git-Repositories drin sind. Und in meinem Backup ist nur eine Liste drin, welche Git-Repositories ich habe, so dass ich die dann mit einmal wiederherstellen kann. Das so als Randbemerkung. Ist natürlich davon abhängig, dass diese Git-Repositories auch alle auf Servern liegen. Wenn das jetzt nur was ist, was ich lokal habe, dann will ich das natürlich im Zweifel zwar anders backuppen. Aber das ist eine Methode, mit der ich meine Backups ein bisschen kleiner halte. Ich glaube, mein Backup auf Arbeit ist, glaube ich, so 1 Megabyte oder so groß, weil halt fast alles, was ich auf Arbeit mache, mache ich in irgendwelchen Git-Repositories.
Okay, also das war eigentlich genau auch die Frage, oder das war genau das, wohin meine Frage abgezielt hat. Also auch wenn Git quasi für das verteilte Arbeiten entwickelt wurde, ist es mitnichten so, dass es eben nur so funktioniert. Ne? Ich kann also trotzdem, sage ich mal, lokal bei mir auf dem Computer so ein Git-Repository erzeugen und kann das dann auch benutzen, ne? Und kann dann auch sehen, was ich da gemacht habe und was ich geändert habe und kann möglicherweise auch dann, keine Ahnung, sagen wir mal, ich will einen Roman schreiben, ne? Und dann könnte ich zum Beispiel sagen, okay, ich mache jetzt hier mal verschiedene Zweige, ne? Also ich zweige mal ab und schreibe mal irgendwie die Geschichte in auf zwei verschiedene mögliche Weisen weiter, weil ich vielleicht selber noch nicht sicher bin, wie ich es entwickeln möchte und probiere einfach mal beides aus. Ne? Und dann könnte ich halt eins quasi zur Realität erklären, dann irgendwann, wenn ich soweit bin.
Das ist auf jeden Fall denkbar, ja. Also auch wenn ich jetzt irgendwie für mich selber Code schreibe, ich schreibe ja sehr viele so kleine Skripte oder sowas, die ich nur für mich selber mache, wo ich keine große Intention habe, die selber zu veröffentlichen, aber im Prinzip sofort, immer wenn ich ein neues Verzeichnis anfange, wo Code drin liegt, mache ich immer Git init, damit ich halt diese Möglichkeit aber einfach irgendwie einen Stand, von dem ich weiß, der hat jetzt funktioniert, einmal wegzuspeichern. Und wenn ich es dann später das Skript kaputt mache, habe ich halt die Sicherheit, ich kann nochmal zurückrollen auf den Stand davor, ne? Dann ist halt Backup nochmal eine andere Sache. Das Backup würde dann heißen, das Git-Repository noch auf einer anderen Maschine zu halten. Aber alleine schon irgendwie, um diese Möglichkeit zu haben, irgendwie auf einen Stand von vor 10 Minuten zurückzugehen, ist es unschätzbarer Wert.
Okay, aber das ist dann, was du sagst, ist natürlich dann gleich der nächste Vorteil von Git. Ne? Also es ist ja relativ unkompliziert, eben dadurch, dass es für das verteilte Arbeiten gedacht ist, mir quasi irgendeine Infrastruktur im Internet zu suchen, jetzt mal eben zum Beispiel GitHub, so als das Berühmte, aber es gibt ja auch freie Varianten, so man kann da selber seine Server betreiben oder zum befreundeten Nerd gehen, der sowas möglicherweise tut und dort einfach das Git-Repository auf so einem Server mit anmelden, ne? Also selbst wenn das schon eine Weile alt ist wahrscheinlich.
Ja, genau, also dann würde man halt zu dem Dienst hingehen, also sei es halt GitHub oder GitLab oder Gitty oder was auch immer, irgendein Programm, was mit Git anfängt und eine Internetoberfläche hat und halt dort sagen, ich lege jetzt hier ein neues Repository an und dann kann ich das halt als Remote hinzufügen, wie das in Git heißt, also halt quasi ein entferntes Repository, was ich erreichen kann übers Internet und kann dann dorthin pushen. Das ist ja dann diese Worte, die man dann immer kennt, sind Pull und Push. Also Pull heißt halt, ich ziehe mir die Änderungen aus einem anderen Repository zu mir lokal und führe das dann mit den Änderungen, die ich hier lokal habe, zusammen. Also mit meiner eigenen Commit-Historie führe ich die andere zusammen. Und Push heißt, ich habe jetzt meine Änderungen gemacht und möchte jetzt gerne die auf die andere Seite bringen, wenn ich dort einen Schreibzugriff habe. Und dann kann man es ja im Prinzip dann auch verwenden wie so ein SVN im Prinzip. Das ist ja auch die Methode, wie es die meisten Leute verwenden. Es gibt halt einfach ein zentrales Git-Repository irgendwo bei so einem Hosting-Dienst, also bei GitHub oder GitLab oder Gitty oder was nicht alles. Und das wissen halt alle, die an dem Projekt mitarbeiten, und die entsprechenden Leute, die halt da irgendwie im Team mit tätig sind, haben dann da auch irgendwie Schreibberechtigung. Und dementsprechend kann man dann halt, wenn man eine Änderung gemacht hat, die dann dahin pushen. Oder eventuell, wenn man jemand ist, der was beitragen möchte, aber der dort noch keinen Schreibzugriff hat, dann kann man sich halt einen Klon anlegen auf dem Server, kann dann in diesen Klon reinpushen, der unter dem eigenen Namen liegt, und kann dann einen Pull-Request stellen. Also halt so eine Anfrage, hier ist eine tolle Änderung von mir, holt die mal zu euch rein. Und das ist dann meistens dann auch in der Web-Oberfläche schön dargestellt, dass man dann halt gleich sehen kann, welche Änderungen sind da drin in diesem Pull-Request. Dann kann dann irgendwie Code-Review gemacht werden, dass dann halt die Leute, die das dann die Berechtigung haben, das tatsächlich reinzuholen, dann irgendwie sagen können, ja, das sieht ja eigentlich ganz gut aus, aber das hier möchte ich doch nochmal anders haben, oder kannst du mir mal erklären, was das hier soll und so weiter, dass man da so ein Review machen kann, bevor man das dann tatsächlich reinholt.
Ja, ist natürlich super, ne? Weil das eben genau das wird ja durch diese Hashes erleichtert, ne? Dann kann ich mir quasi alle Hashes angucken von dem Repository, was derjenige, der deine Änderung vorgeschlagen hat, da reingepostet hat und gesagt, okay, hier ist alles gleich, diese drei Hashes weichen ab oder die kenne ich nicht. Das sind die Änderungen, und dann kann ich ja.
Ja, gut, auf der Ebene würde das dann, glaube ich, gar nicht funktionieren, weil ich glaube, in dem Moment, wo man versuchen würde, so ein Pull-Request zu machen, und das wäre einfach inkompatibel, weil da irgendwie man Objekte kaputt gemacht hat, dann würde einfach schon das Web-UI sagen, was ist denn hier los? Oder es würde dann halt erscheinen als eine wahnwitzige Menge an Änderungen, weil dann halt im Zweifelsfall diese historischen Commits anders sind, und dadurch steht dann da, hallo, dieser Nutzer hat jetzt hier irgendwie zwei Zeilen Code geändert, möchte 1000 neue Commits reinmergen, und dann würden sich die Leute dann schon denken, na hallo, was ist denn hier los?
Nee, das meinte ich gar nicht. Ich meinte einfach nur, dass eben durch diese ganze Struktur eben selbst das, wenn da jemand noch nicht beteiligt ist, jetzt Änderungen vorschlägt, dass eben durch diese Struktur mit den Hashes, dass sehr einfach nachzuvollziehen ist, was jetzt genau die Änderungen sind. Ohne große Vorabsprachen sozusagen.
Ja, gut, ich glaube jetzt nicht, dass die Hashes dafür so ultra kritisch sind. Man kann es auch anders organisieren.
Ah ja, okay.
Also was ja hier bei diesen Hashes quasi die Grundidee ist, ist quasi, es ist halt immer der aktuelle Stand, der kodiert ist im Objektverzeichnis. Mhm. Und wenn man so ein Diff oder sowas sieht, also so ein Patch-File zum Beispiel hat, das wird berechnet immer, wenn es angezeigt wird, weil man halt quasi den alten Stand hat und den neuen Stand, und dann wird halt diese Diff berechnet, diese Änderung. Man kann auch durchaus ein Versionsverwaltungssystem bauen auf der Basis von Patches. Also dass es halt nur eine riesige Liste von Patches gibt, die dann halt nacheinander angewendet wird, um zum aktuellen Stand zu kommen. Das ist zum Beispiel, wie Darks funktioniert. Also Darks, D-A-R-C-S. Da gibt es auch so eine Riesendebatte, hauptsächlich geführt von den Darks-Entwicklern, dass die natürlich der Ansicht sind, dass ihr Modell total überlegen ist gegenüber dem Git-Modell. Aber das führt jetzt, glaube ich, zu weit für diese Runde. Vielleicht noch als Kommentar, weil das auch so eine Sache ist, die manchmal zur Verwirrung führt. Es kommt halt regelmäßig dazu bei so einem verteilten Entwicklungsmodell, dass man Änderungen zusammenführen muss. Das hat man schon anklingen lassen, wenn man so Patches hat, die, wenn zwei Leute Patches geschrieben haben, man muss die irgendwie zusammenführen, was man da macht. In Git ist das dann, gibt's da grundsätzlich zwei Strategien dafür. Das eine ist eine Merge. Also, dass man halt sagt, wir haben irgendwie zwei Parent-Commits mit einmal und führen die dann halt irgendwie zusammen. Meistens automatisiert, mitunter halt guckt sich auch ein Mensch dann an, wenn das der Automat nicht versteht, wie man diese Änderung zusammenführen kann, weil zum Beispiel dieselben Zeilen geändert wurden, guckt sich das dann ein Mensch an, entscheidet, wie diese beiden Änderungen jetzt zu einem gemacht werden können. Und dann gibt es halt einen Merge-Commit, der die beiden bisher getrennten Entwicklungszweige als Parents hat und dann als neuen Tree halt diese Zusammenführung aus beiden. Das ist halt, was ein Merge ist. Und die andere Option ist ein Rebase. Und das heißt im Prinzip, ich habe zwei Zweige, die ich zusammenführen will. Und ich führe die so zusammen, indem ich den rechten Zweig abreiße vom Baum und den oben auf den linken Zweig raufpflanze. Jetzt ganz metaphorisch natürlich gesprochen. Und das ist halt wirklich ein Moment, in dem ich halt mit den Patches arbeite, weil ich ja quasi, dann wären es halt andere Commits. Ne? Einfach nur dadurch, wenn ich jetzt in meinem rechten Zweig den ersten Commit habe, der bezieht sich dann halt auf einen Commit, der irgendwo mal ganz am Anfang war, ne? Und wenn ich den jetzt halt umpflanze auf einen neuen Commit, ändern sich halt auch alle Hashes. Weil halt der Parent-Commit in den Hash eingeht.
Okay. Mhm.
Und deswegen ist das so ein bisschen so eine destruktive Operation, insbesondere auch deswegen, ja, weil dann quasi für diesen Commit muss dann halt einmal ausgerechnet werden, was war jetzt der Patch, und der muss dann halt angewendet werden auf die neue Basis. Deswegen halt der Rebase. Der Vorteil von Rebase ist aber, dass, also das ist halt der Nachteil, dass es halt die Geschichte umschreibt, halt diese Commits sind dann halt danach andere Commits als vorher auf dem Zweig, der gerebased wurde. Hat aber den Vorteil, dass es eine linearere Historie erzeugt. Das sieht dann am Ende schöner aus, weil gerade wenn man so große Repositories hat, hat man dann irgendwann das Problem, dass es dann halt 20, 30, 40 oder 1000 Zweige gibt, die alle parallel laufen und dann alle irgendwann wieder zusammengeführt werden. Und das ist dann im Zweifelsfall ein bisschen schwierig nachzuvollziehen, wenn man das irgendwie sich grafisch irgendwie anzeigen lässt, diese Historie. Da ist es dann immer schöner, wenn das irgendwie schön linear ist. Deswegen, wenn man noch für sich selber arbeitet und irgendwie gerade noch dabei ist, so einen Satz von Änderungen vorzubereiten, ist es tendenziell eine gute Idee, mit Rebase zu arbeiten, damit man zumindest seinen eigenen Zweig schön linear halten kann, damit man das dann besser anzeigen kann. Wenn man natürlich dann mit einer Historie arbeitet, die bereits andere Leute gesehen haben, dann wäre es blöd, einen Rebase zu machen, weil das dann wieder andere Commits sind und dann ist eventuell bei anderen Leuten wieder Verwirrung, weil dann das nicht zusammenpasst, wenn sie das dann zu sich reinziehen.
Kann man das irgendwie nochmal anders bildhaft machen? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich nicht verstanden habe, wie es funktioniert.
Ich habe auch gerade jetzt, als ich darüber geredet habe, das Gefühl bekommen, dass es eigentlich schwierig ist zu erklären. Das ist, es ist so ein Konzept, was so unglaublich intrinsisch ist, aber ich weiß jetzt auch nicht, wie ich das besser erklären soll.
Also was passiert denn eigentlich, wenn man das macht?
Ein Rebase.
Ja, also welche Voraussetzungen bräuchte ich dafür erstmal, damit ich dazu quasi gezwungen wäre?
Na, ich habe halt zwei Zweige irgendwie, die von der gemeinsamen Basis irgendwie abgespalten sind. Ne? Irgendwie, wir hatten beide mal einen Stand und jetzt sind wir irgendwie beide irgendwie in Urlaub gefahren, meinetwegen. Ich habe irgendwie hier an meinem Kram gearbeitet und du hast an deinem Kram gearbeitet und dann kommen wir zurück und haben halt zwei verschiedene Historien, die sich aufgegabelt haben. Meine Historie mit meinen Commits und deine Historie mit deinen Commits und möchten jetzt die irgendwie wieder zusammenführen, damit wir wieder einen gemeinsamen Stand haben. Und ja. Die eine Option ist halt dieses Merging, dass wir halt nur den letzten Stand von mir und den letzten Stand von dir nehmen und halt einen neuen Tree machen, der beides enthält.
Ah, aber dann kann ich die einzelnen Änderungen nicht nachvollziehen, die über die Zeit geschehen sind.
Naja, schon, aber es ist, man sieht dann halt auch in der Historie, wenn man sich das dann als Graph aufmalt oder so, sieht man dann halt auch diese zwei Zweige nebeneinander laufen. Und wenn das zwei Zweige sind, ist es noch okay, aber wenn es halt irgendwie von 30, 40 oder von 1000 Leuten ist, wird es dann halt zunehmend unhandlich.
Okay, ja.
Oder gerade meinetwegen auch irgendwie vielleicht diese zwei Zweige sind einfach nur die zwei Varianten, die du bei dir ausprobiert hast lokal. Irgendwie du hast vielleicht, gut, Roman, weiß jetzt nicht, dass mir das gute, oder vielleicht nehmen wir das Beispiel mit dem Roman. Ne? Du hast vielleicht irgendwie auf dem einen Zweig hast du irgendwie am neuesten Kapitel weitergeschrieben und in dem anderen Zweig hast du nebenbei irgendwie in den Kapiteln davor ein bisschen korrigiert, irgendwie um die Konsistenz wiederherzustellen aufgrund einer Änderung in der Storyline oder was nicht alles. Ne?
Ja.
Und dann willst du die Sachen zusammenführen, dann könntest du das halt durch so ein Merge machen. Das Problem ist halt, dann ist es halt, sieht es dann am Ende nicht mehr so schön aus, weil eigentlich will man so eine schöne lineare Kette von Änderungen haben, damit es schön nachvollziehbar ist.
Ah, okay.
Und deswegen gibt es dann halt als alternative Strategie dieses Rebase, dass man halt den einen Zweig ausreißt und auf den anderen Zweig aufsteckt obendrauf.
Und dann sagt man einfach, also man entfernt den quasi aus der Historie und sagt, das hier ist jetzt übrigens was ganz Neues, das ist ein riesengroßes Patch-File, was hier reingekommen ist.
Na, nicht ein großes Patch-File, man nimmt halt trotzdem alle Commits, die auf dem anderen Zweig waren.
Ja.
Und wendet die halt der Reihe nach auf den anderen Zweig obendrauf an.
Okay, verstehe. Mhm.
Also du hast halt links, hast du Commits gemacht, meinetwegen links 1, links 2, links 3 und du hattest rechts halt auch der Reihe nach gemacht, rechts 1, rechts 2, rechts 3. Und jetzt gehst du halt zu links 3 hin und packst dann rechts 1 obendrauf und dann packst du rechts 2 obendrauf und dann rechts 3.
Okay, ja.
Und dann hast du halt eine neue lineare Struktur. Allerdings natürlich sind das dann auch wirklich neue Commits, weil die ja alle mit diesem Hashing gebildet werden und dadurch, dass sie neue Parent-Commits dann haben und ja dann auch die Änderungen von dem linken Zweig mit enthalten sind in dem Tree,
ja,
sind das dann wirklich neue Commits. Und das kannst du halt machen, solange es bei dir lokal ist. Wenn jetzt aber andere schon diese Commits von rechts gekannt hatten und eventuell sich schon darauf bezogen haben mit ihren eigenen Commits, dann wäre es halt eine sehr schlechte Idee, das nochmal zu machen mit dem Rebase, weil dann alles durcheinander kommt.
Okay, gut, aber ich kann sehen, wohin das führt. Das ist ja relativ gut. Klingt einfach, solange es da keine Kollisionen gibt. Ne? Also so wie du sagst, zum Beispiel Änderungen in derselben Zeile oder so, dann könnte es schon schwierig werden, richtig?
Das ist sowieso ein Problem, ja. Das ist beim Merge tendenziell ein bisschen weniger ein Problem als bei Rebase. Weil Rebase heißt halt wirklich, wenn ich meinen eigenen Zweig hatte mit 10 Commits und oder sowas und jetzt ziehe ich mir die Änderungen von den anderen rein, und würde jetzt meinen eigenen Kram darauf rebasen, müsste ich halt 10 Commits anwenden, habe halt 10-mal die Chance für einen Merge-Konflikt, während ich bei einem, oder halt, ja, einen Konflikt halt, während ich bei einem Merge halt nur einmal die Chance habe für einen Konflikt.
Okay, mhm. Ja.
Also eventuell ist ein Rebase ein bisschen mehr Arbeit, aber macht halt die Historie dann schöner, wenn man die Möglichkeit dazu hat.
Kann man ja im Einzelfall entscheiden, oder?
Ja, genau.
Okay, gut.
Ist jetzt noch irgendwelche Fragen, die wir noch machen wollen? Ansonsten würde ich jetzt in Anbetracht der Zeit gerne einen Deckel drauf machen.
Ja, nee. Ich hatte erst überlegt, ob man mal noch so grundsätzliche Dinge angeht, was man mit Git so tut. Quasi so wie in dem XKCD hier unten. Aber das kannst du ja auch über Stunden auswalzen, das ist ja Quatsch.
Ja, es gibt so viele Dinge tatsächlich, die jetzt noch nicht erklärt sind. Es wird dann wirklich erst, wenn man selber mal wieder jemandem erklärt, wird es klar, wie viel das eigentlich ist, ne?
Ja, richtig.
Wir haben jetzt noch gar nicht gesprochen über das Staging Area. Wir haben noch nicht gesprochen über Stashing. Das sind auch solche Dinge, die regelmäßig für Verwirrung sorgen. Aber gut, ja, wir müssen halt irgendwo mal einen Schlussstrich ziehen. Und vielleicht, wenn wir das Thema nochmal irgendwann aufgreifen.
Wir müssen einfach 5-Stunden-Podcasts aufnehmen, so einfach ist das.
5-Stunden-Podcast aufnehmen ist eine Sache, 5-Stunden-Podcast editieren ist eine andere Sache.
Ja, ich weiß.
Gibt es Leute, die das für Geld machen und kosten die sehr viel?
Ich mache das für Geld, wenn du willst.
Ja, kommt drauf an, was du kostest. Ja, aber ich bin durch, ich kann einfach nicht mehr. Ich habe heute schon einige lange Meetings hinter mir und ich bin einfach fertig.
Ja, ich glaube, das trifft auf uns alle zu. Dann denke ich mal, machen wir einen Deckel drauf. Ich hoffe mal, zumindest ihr als Zuhörer habt durchgehalten. Wir sind ja mittlerweile lang über die Radiofassung hinaus. Von daher seid ihr offensichtlich die Podcast-Hörer. Wenn ihr Feedback zur Sendung habt, wenn ihr überhaupt nicht verstanden habt, was hier vor sich geht oder irgendwie noch Anmerkungen dazu habt oder einen Themenvorschlag oder vielleicht selber mal herkommen wollt, wie das Timeless diesmal gemacht hat, um was zu erzählen über ein Thema, von dem ihr was wisst oder das ihr mal erklärt bekommen wollt, nehmen wir all euer Feedback gerne entgegen an pentaradio@c3d2.de. Ich möchte da nochmal besonders Wert drauf legen, weil ich im Nachgang der letzten Sendung so Feedback so indirekt von anderen Leuten bekommen habe und möchte doch gerne darum bitten, dass das einfach direkt an uns gerichtet wird, wenn ihr Kommentare zur Sendung habt. Wenn das indirekt über andere Leute kommt, ist immer das Problem, dass es dann eventuell nicht richtig wiedergegeben wird oder sowas. Es kann ja auch gerne anonym sein. Ihr könnt ja auch gerne eine Wegwerf-E-Mail-Adresse oder sowas verwenden. Ich fordere jetzt hier keinen bürgerlichen Namen oder sowas ein oder sowas. Aber das wäre trotzdem schön, das Feedback auch direkt per Mail zu bekommen, damit wir das auch alle Beteiligten an der Sendung sehen und wir darauf auch eingehen können.
Eine Sache habe ich noch, wenn euch langweilig ist in der Zwischenzeit bis zum nächsten Pentaradio, geht auf media.ccc.de. Dort könnt ihr euch schöne Vorträge angucken, ohne Werbung, ohne Tracking und werdet schlauer dabei. media.ccc.de. Ja.
Was, man kann Inhalt im Internet ohne Tracking und ohne Werbung machen? Wie soll das gehen?
Ja, durch einen Verein, der das bezahlt. Ja. Werbung in fremder Sache.
Da gibt es übrigens auch sehr schöne Vorträge über Git.
Auch das, ja. Sehr gut. Dann gute Nacht. Und bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.
Ciao, vielen Dank.